Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und der Review zu WWE Payback. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist wieder einmal, schon wieder, vielleicht ein bisschen zu oft, der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Was soll das denn heißen? Jetzt kriegst du auch keinen schönen guten Tag.
Ich bin so ein bisschen Zwietracht sehen hier. Das bringt ein bisschen Pfeffer in den Podcast, weißt du? Ein
bisschen Zwietracht zwischen uns beiden, mega.
Das ist richtig. Ja, nach dem SummerSlam ist vor Payback, nach Payback ist vor All Out, also momentan ein sehr reichhaltiges Wrestling-Programm. Und Kai, wir werden nachher auch noch ein bisschen über WXW in Kutenholz sprechen. Du hast ja hier einen echten Roadtrip noch zum Wochenende aufs Parkett gelegt.
Oh ja, also auch wieder einen Hörer getroffen, was auch immer geil ist. Weißt du, so dann mit dem Headlock-Shirt, wo ich auch gedacht habe, nur gute Menschen unterwegs.
Ja, auch da vielleicht nochmal der Hinweis. Ne? Also nicht nur, wenn ihr uns seht, quatscht uns an. Wir freuen uns da auch einfach total drüber, so ein bisschen Feedback zu bekommen. Und so schön das natürlich ist, das hier so virtuell zu haben, ist es natürlich dann umso besser, das dann bei Live-Veranstaltungen zu haben. Das haben wir ja auch sehr oft schon erlebt beim 16 Carat zum Beispiel oder anderen Events von der WXW. Und jetzt Kutenholz war die letzte Veranstaltung, auf der du jetzt gewesen bist. Wie gesagt, quatschen wir gleich noch ein bisschen drüber. Du hast gerade T-Shirts angesprochen. Die gibt's bei uns natürlich bei slwrestling.de. Da kann man die kaufen. Und was jetzt auch ganz neu bei uns im Angebot ist, um hier gleich so ein bisschen den Werbeblock vorwegzunehmen. Wir haben bei Steady, also steadyhq.com/headlock.de, da gibt's jetzt Jahresmitgliedschaften. Das bedeutet, ihr bezahlt einmal, bekommt 10% Rabatt auf das, was er macht und habt dann ein Jahr Headlock. Also wenn ihr uns da unterstützen wollt und sagt, hier, ich habe gerade, ich glaube, das kleinste Paket ist, glaube ich, 54 Euro und dann geht es weiter mit 60 oder irgendwie sowas. Wenn ihr da ein bisschen was übrig habt, schaut mal vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Das haben schon drei von euch gemacht und an die geht jetzt auch hier nochmal ein Dankeschön raus, weil wir wissen dieses Vertrauen, das ihr uns da entgegenbringt, wirklich zu schätzen und freuen uns da wirklich sehr drüber. Also schaut da gerne mal vorbei. Das bieten wir nur bei Steady aktuell an. Bei Patreon funktioniert das so in der Form noch nicht so ideal. Deswegen machen wir das erstmal nur bei Steady.
Da kann man so noch schön viel extra Content reinfahren.
Genau, das ist, muss man auch noch dazu sagen, weil da haben wir natürlich nicht nur den aktuellen Stuff, den wir dann hier raushauen, sondern natürlich dann auch noch das ganze Archiv, was ja inzwischen einfach auch unfassbar viele Podcasts sind. Wir haben ja auch jetzt zuletzt sehr, sehr viele Podcasts hier rausgehauen und da geht ja dann auch hier der aktuelle Bogen rüber zu WWE Payback. Wir haben am Wochenend-Podcast ein bisschen über die Entwicklung bei Raw und bei SmackDown gesprochen und hier, ja, ist ja dann die erste Kulmination dann gekommen, vor allem Main Event natürlich, aber wir starten unsere Review, wie es sich gehört, natürlich bei der Kickoff-Show und die Kickoff-Show hatte dann tatsächlich noch ein Match, was wir nicht besprochen haben, weil es dann irgendwie nach der Aufzeichnung erst angekündigt wurde und das war das Match zwischen der Riot Squad und den Iconics, also Ruby, Riot und Compagnon wieder hier zusammen unterwegs, Liv Morgan mit Namen der Compagnon natürlich, beide in, ja, passenden Outfits. Wie fandest du die, Kai?
Ja, also es ist ja die Geschichte zwischen der Riot Squad oder zwischen Riot und Morgan ist ja dieses Jahr, wir beleben unsere Freundschaft nochmal wieder.
Genau.
Und das war dann ja auch irgendwie passend. Also klar, Iconic sowieso immer irgendwie im Tech-Team-Outfit, aber dann bei den beiden auch. Das war ja so diese Geschichte, die ja auch bei der Kevin Owens Show gestartet wurde. Von daher macht Sinn.
Genau, macht Sinn. Ich fand, das war auch recht passend irgendwie zu dem Stil, den ja auch diese Riot Squad so ein bisschen verkörpern soll irgendwo. Deswegen fand ich das ganz cool, dass die da jetzt auch als Tag-Team wirklich sich präsentiert haben. Und was du gerade angesprochen hast, das war ja hier auch Thema im Match, weil muss man mal ganz ehrlich sagen, wrestlerisch war das eher so schwierig und nicht unbedingt super geil anzusehen. Also da war alles, was auf der Maincard war, bedeutend besser. Hier stand dann eher die Story so ein bisschen im Vordergrund natürlich. Wrestlerisch fand ich es nicht besonders atemberaubend, muss ich dazu sagen.
Das Hauptding war ja, um da reinzugehen, das Hauptding in diesem Match war dann ja auch diese eine Stelle, wo dann Liv Morgan draußen stand, also am Tech-Punkt stand, irgendwie abgelenkt wurde. Dann, glaube ich, Peyton Royce war es, Ruby Riott, der sie reingeschickt hat.
Genau.
Und dann so diese Geschichte war, ja, die hat dich geschlagen, die hat dich hinterrücks angegriffen. Und dann stand dann Liv Morgan draußen und überlegt, ah, soll ich nicht, kann ich ihr vertrauen? Und dann kam eben das Hot Tag. Auch der Riot Kick, ne? Da ist ja gar kein Saft hinter, ne? Also, als ich das Ding gesehen habe, das war ja gar nichts.
Ja, da war einiges dabei. Auch, da war auch ein Kick von, ich glaube, es war von Peyton Royce draußen irgendwo. fand ich auch jetzt nicht alles nicht so prall. Sagen wir es mal ganz, ganz vorsichtig. Das war wrestlerisch hier und da so ein bisschen botchy. Da war nicht so eine hundertprozentige Energie irgendwo drin. Wichtig ist im Endeffekt ja eigentlich nur das Ergebnis und diese Geschichte, die hier fortgesetzt worden ist, nämlich die Riot Squad gewinnt. Der Kick, den ich gerade angesprochen habe, der war nicht von Peyton Royce, aber von Billy Kay natürlich. Entschuldigung, niemanden hier irgendwie zu Unrecht irgendwie kritisieren. Billy Kay war das draußen. Auf jeden Fall, die Riot Squad gewinnt hier das Ding und es ist dann eben so, dass offensichtlich die Freundschaft vor allem auch hält. Und siehst du die beiden jetzt hier als mögliche Titelanwärterin?
Also ich glaube halt schon, dass es so in die Richtung gehen soll, weil sie dann ja in Anführungsstrichen auch prominent dargestellt wurden, noch mit dieser Aftermatch-Promo im Kickoff-Show-Panel, also wenn man das prominent darstellen nennen möchte. Und sind wir mal ehrlich, du brauchst definitiv Tag-Teams. Also ja. Weil die Golden Role Models werden auf kurz oder lang zerbrechen. Wen hast du da noch? Die Iconics? Ja, hast du da noch ein Tag-Team? Machen wir dann jetzt Natalya und Lana? Cool.
Ja, Kabuki Warriors gibt's auch nicht mehr.
Das wollte ich ja sagen, sind auch weg. Asuka sowieso jetzt auch verplant und Kairi Sane generell nicht mehr da. Also, Das ist halt auch wieder eine geile Tag-Team-Division, würde ich sagen, ne?
Ja, brauchen unbedingt noch ein paar Titel. Ich glaube aber auch, dass wir das hier sehen werden, dass diese beiden dann noch mal ins Titelgeschehen eingreifen. Dafür spricht ja dann auch wiederum die Sache mit den Outfits und so. Das ist ja eine Geschichte, die läuft und die hat jetzt den ersten Höhepunkt quasi hier gefunden. Die beiden sind wieder zusammengekommen, sind jetzt wieder als festes Team unterwegs und darauf kann man jetzt aufbauen. Und wir können auch auf dieser Kickoff-Show aufbauen und springen an der Stelle natürlich dann Richtung Main-Card von WWE Payback. Erstmal muss man hier sagen, es fand wieder ein Thunderdome statt im Amway Center in Orlando, Florida. Wie sich das gehört. Es gab, zumindest wie ich es mitbekommen habe, diesmal noch keine großen Skandale. Auch beim letzten Mal hat man da anscheinend ein bisschen besser drauf aufgepasst. Außer, ich habe Kenny Omega, habe ich Memes von gesehen, dass der auch im Thunderdome gewesen wäre. Aber ja,
ich glaube nicht dieses Mal, sondern bei SmackDown oder so, glaube ich.
Genau, bei SmackDown war es, ja.
Ja, genau. Und ich habe irgendwie auch gesehen, Nakamura soll auch da gewesen sein. Ich sag mal, wenn schon die Tech-Champs nicht auf der Karte sind, ne?
Ja, aber das ist ja alles harmlos. Solche Gags kann man ja da durchaus bringen. Ja. Und und auch eine annehmbare Zeit diesmal, 2,5 Stunden. Da muss ich erstmal wieder sagen, das mag ich ganz gern, dass die WWE-Events aktuell ein bisschen kürzer gehalten werden, oder?
Ja, absolut. Ich habe auch richtig Angst davor, wenn irgendwann mal wieder normale Events stattfinden in 1-2 Jahren, das dann direkt zu bekommen. Hier ist Capital Punishment, 5 Stunden, viel Spaß.
Manchmal glaube ich, du sagst auch einfach Capital Punishment nur unglaublich gern.
Ja, vielleicht hier ist Great Balls of Fire, 6 Stunden, viel Spaß.
Ja, nee, also das brauche ich auch nicht, deswegen so 2,5-3 Stunden ist.
Das kann man gut weggucken, das ist so.
Gutes Format, das tut auch den Matches gut und auch so dem insgesamt Eindruck des Produkts. Man hat da eine schnelle Fluktuation drin, man hat einen guten Pace innerhalb der Show, man kann hier da variieren. 7-8 Matches ist wirklich perfekte Zeit für eine Wrestling-Show und perfekte Anzahl an Kämpfen für eine Wrestling-Show. Und dann steigen wir hier auch ein mit dem Opening-Contest. Das war das Match um die US Championship und da haben wir natürlich Champion Apollo Crews gegen ein Mitglied des Hurt Business, gegen Bobby Lashley, der natürlich auch hier begleitet wird von MVP und Shelton Benjamin, beide in schmucken Anzügen. Und du hast gerade schon Interviews angesprochen. Hier gab es auch ja im Vorfeld nochmal ein eingeblendetes Interview, was man hier eben eingebaut hat, wo dann MVP das Wort ergriffen hat, nochmal in Richtung Apollo Crews ein bisschen geschossen hat, so sinngemäß, du hast das letzte Mal Glück gehabt, als du mich hier besiegt hast, das war dein größter Abend deiner Karriere. Diese Nacht wird das nicht so sein, denn diesmal stehst du Lashley gegenüber. Also
ich finde halt, dass man darf da nicht den Wortwitz untergehen lassen, weil er so auch sagt, so ja, last time you got lucky, this time you got Lashley, und du einfach siehst, wie Shelton Benjamin daneben lachen muss. Das ist halt das, was wir angesprochen haben, ne? MVP ist echt ein guter am Mikrofon.
Genau. Und damit ist ja eigentlich auch die Geschichte der beiden, die geht ja noch ein ganzes Stückchen weiter zurück zwischen Shelton Benjamin und zwischen Apollo Crews und Bobby Lashley natürlich. Das geht eine ganze Zeit zurück. Wir erinnern uns auch an die Verletzung durch den Full Lashley. Generell, dieses Wort Lashley ist anscheinend auch sowas, das kann man überall einsetzen, also wie Schlumpfen oder sowas, oder?
Ja, gestern erst morgen weggelashlet.
Genau. So sieht's aus. die Geschichte hier war relativ einfach. Ein Apollo Crews war der kleinere, der athletischere, ein Bobby Lashley hier die Maschine, die ja quasi mit viel Kraft und ja auch Entschlossenheit und natürlich auch den ringerischen Fähigkeiten den kleineren Gegner hier immer wieder am Boden hält. Und ich fand, es war irgendwo logisch, dass am Ende auch ein Apollo Crews dann hier ja die Segel streichen muss und dass er dann eben Lashley nicht ja auch abwehren kann, weil, sind wir ehrlich, auch einen Bobby Lashley brauchte mal wieder einen Sieg und er brauchte einen Erfolg, oder?
Ja, eben. Und so in meiner internen Liste, die in meinem Kopf ist, steht auch ein Bobby Lashley vom Können her über einem Apollo Crews. Also so vom, weißt du, wenn jetzt so ein Bobby Lashley so ein Overall-Rating hat, so von 70, ist so ein Bobby Lashley so bei 75. Deswegen muss er auch gewinnen, quasi. Ja. Wir haben ja auch gesagt, das Hurt-Business braucht, also nicht nur Bobby Lashley braucht einen Sieg, sondern auch das Hurt-Business an sich braucht mal einen Sieg. Als immer nur bei Raw Underground Leuten aufs Maul zu hauen und dann irgendwie sagen, wie gefährlich sie sind, aber dann in den wichtigen Matches wieder nichts reißen. Von daher passt es hier. Du hast es ja auch später dann gesehen, wie dann das Hurt-Business mit Bobby Lashley dann rumgelaufen ist mit seinem Titel und irgendwie alle gefeiert haben und so ein bisschen, oh ja, wie toll ist nicht Bobby Lashley? Ich wäre auch gern Bobby Lashley. Das war schon passend. Was ich aber irgendwie immer wieder cool finde, auch vergesse, so für seine krasse Beweglichkeit und Agilität, die ein Crews an den Tag legt, ist der Typ einfach unmenschlich stark.
Ja, klar.
Also das vergisst man irgendwie immer.
Also der bringt auch einiges mit auf jeden Fall. Hier, das Hurt-Business hat er übrigens auch eingegriffen. Zu Beginn beispielsweise, als es da nach draußen ging, wo ein Apollo Crews den Lashley ja noch umgenietet hat mit dem Moonsault, da hat sich ja das Hurt-Business auch zwischenzeitlich dazwischen gestellt irgendwo, hat hier Apollo Crews abgelenkt. Später im Verlauf gab es ja auch die Attacken von Lashley dann in den Ringpfosten hier quasi, was auch ziemlich krass aussah. Es gab sogar den Dominator, wo Lashley auch einfach mal Aktionen teilweise auch einfach nicht verkauft hat, später auch mit dem German Suplex. Da war ordentlich Energie hin. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit der Kraft von Apollo Crews, das finde ich war auch was gerade so gegen Ende so ein bisschen stärker aufkam. Weil ein Lashley hat sich ja hier auch mal wieder sehr originell über die Größe von einem Apollo Crews ja so ein bisschen im Vorfeld lustig gemacht. Und dann gab es ja tatsächlich diese starken Aktionen. Also da hat ja diese Toss-Up-Powerbomb hat ja nicht funktioniert. Dafür gab es dann eben einen Spinebuster. Es gab zweimal einen German Suplex und ja dann sogar ja den Versuch hier einen Press-Slam anzusetzen. Also
da war ich ja gespannt drauf. Da hat es mich ein bisschen geärgert, dass er dann gekontert wurde. Weil ich hätte echt gern gewusst, okay, kann er jetzt einfach so durchziehen? Und ich glaube schon, dass er das kann.
Ich glaube vor allem auch, dass ein Lashley auch athletisch genug ist, dass er das noch so ein bisschen abfedern kann. Ja. Aber auch ein Lashley fand ich echt cool. Also ich fand die heftigen Aktionen, die er gezeigt hat, also beispielsweise diesen Chokeslam dann zum Ende hin, also da war auch ordentlich Wucht dahinter, oder?
Ja, das sowieso. Also so Lashley hat sich jetzt ja auch, also oder generell seit diesem Drew McIntyre-Match ist er beim Ansehen ja schon stark gestiegen. Und hat auch hier wieder gezeigt, ja, da steckt schon irgendwie was hinter. Also man hat ihn jetzt nicht so ohne Grund verpflichtet. Also nicht nur so, weil, guck mal, der war mal bei uns und ist irgendwie bei TNA auch ein Name gewesen. Sondern der Typ ist ja wirklich talentiert. Und das zeigt er hier. Und das ist auch dieser Full Nelson oder der Full Lashley. Weiß ich nicht, ich finde, der Finisher passt auch zu dem, auch wenn es ein ganz simpler Move ist. Aber dann auch, als er dann gerade das Finish, wo er dann auf dem Boden lag mit Crews und diese Body Scissor gezeigt hat, also mit den Beinen um die Hüfte von Crews und dabei den Full Lashley gehalten hat, das sieht auch schon gewaltig aus.
Ja, ich habe jetzt inzwischen das Gefühl, dass Bobby Lashley hier nach wirklich einer unglaublichen Anzahl an schlechten Storylines und schlechten ja Gimmickrollen im Prinzip, ne, wir erinnern uns auch an Lashleys Schwestern hier an der Stelle, an Lashleys Hochzeit mit Lana.
Aber die war unterhaltsam.
Die war witzig, aber es ist jetzt auch nicht das, wo man sagt, Mensch, danach, da bist du auf jeden Fall World Champion, wenn du aus der Feder rauskommst.
Das war.
Also jetzt hier in der Rolle, da funktioniert er, der blüht regelrecht auf, finde ich auch, was so die Aktionen im Ring, was die Matches im Ring angeht, da ist schon eine deutliche Steigerung drin und er muss nicht viel reden, das übernimmt MVP, das ist auch ganz wichtig, er muss einfach nur bedrohlich aussehen und das tut er hier absolut. Am Ende gewinnt er eben mit der Submission. Fand ich überraschend klar tatsächlich. Wie fandest du das Gepause da mit der Fotostory am Ende? Das fand ich ein bisschen too much, muss ich mal ganz ehrlich
sagen. Das habe ich auch nicht verstanden. Das wirkte so ein bisschen wie Bravo Photo Love Story. Ich glaube, die hatten einfach Bock, diesen Effekt da reinzumachen. Die fanden den schon richtig geil. Dieses, wir machen das Foto, dann ist es sofort da und dann sieht man das. Ist das nicht cool? Dann so, ja, nee, ist es halt nicht.
Genau das. Das habe ich mir übrigens auch gedacht. Also, was ja eh schon diese ganzen Videoeffekte inzwischen, gerade im Thunderdome ist ja noch viel, viel mehr als vorhin. So, diesen einen hier, den haben wir noch nicht benutzt. Wir brauchen irgendein Match, wo wir den einsetzen können. Ja.
Das ist ja wie so eine PowerPoint-Präsentation, wenn du einfach bei jeder Folie so einen anderen Übergang machst. Dann ist so, wird so ein Stern draußen, die eine slidet so raus. Also, ja, manchmal ist weniger mehr. Was ich aber interessant fand, ist dann ja, dass ein Apollo Crews jetzt nicht war, blöd, ich habe verloren, sondern auch so ein bisschen Kante gezeigt hat, indem er dann direkt ein Lashley angreift oder generell das Hurt Business angreift, die dann da gerade ihr Fotoshooting veranstalten und er dann eben dann hinterrücks auf den Lashley losgeht, was ja gar nicht so an sich zu einem netten Apollo Crews passt, aber auch vielleicht wieder so diese Verzweiflung zeigt oder auch diesen Charakter, wo wir ja auch schon mehrfach angemerkt haben, er braucht diesen Titel, der ist wichtig für ihn.
Ja, ich habe mich natürlich auch gewundert. Ich habe es mir auch natürlich dann irgendwo notiert und ja so, wie passt das zusammen? Deine Argumentation ist dann natürlich relativ schlüssig. Wir haben darüber gesprochen, dass hier in der Storyline auch immer wieder thematisiert worden ist. Der Titel macht ihn quasi und jetzt ist der Titel weg. Er hat auch angekündigt, so ich hole mir den Titel hier zurück und dann hat er eben attackiert. Ich finde das bisschen schwierig, weil natürlich da verschwimmen irgendwann die Grenzen und die Frage ist natürlich auch, ob er dann vielleicht noch irgendwie einen Schritt weiter geht und vielleicht auch noch aggressiver wird, vielleicht auch sogar unfair wird, um den Titel hier wieder zu gewinnen. Ich find's nicht 100% stringent in der Geschichte, weil soweit hat man ihn nicht positioniert, dass er quasi dazu bereit wäre, diese Schwelle zu übertreten. Aber man kann vielleicht etwas draus machen, so viel gebe ich dir.
Ja, weil jetzt dieser Verlust da ist, ne?
Genau,
und
ja.
Und jetzt eben merkt, okay, jetzt muss ich handeln. Weil jetzt, wenn ich nett bleibe, stehe ich wieder beim Catering, wie MVP sagt. Deswegen jetzt alles auf eine Karte und ich hau drauf.
Genau. Das war auf jeden Fall auch hier ein kleiner Storyline-Fortführung, Charakter-Fortführung. Mal schauen, ob man was draus macht oder auch generell, in welche Richtung jetzt hier die Karrieren von Bobby Lashley, aber vor allem auch von Apollo Crews geht. Also das scheint mir ja noch auf jeden Fall noch nicht zu Ende zu sein.
Ja, hier, also oder? Jetzt stehen erstmal alle Karten, alle Sterne stehen auf Rematch?
Ja. Auf allen Karten steht das Rematch.
Ja, also irgendwie, da gibt's so ein Sprichwort, wo irgendwas auf allen Sachen steht. Oder alles, ja, also auf jeden Fall Rematch kommt.
Genau, alle Zeichen stehen auf Rematch.
Alle Zeichen. So. Jetzt haben wir's. Headlock, der Linguistik-Podcast.
Solange Shaggy nicht dabei ist und über Sprichworte spricht, ist alles gut. Kommen wir dann auf jeden Fall, also ich fand's halt auch so merkwürdig, also er wird ja dann nicht nur, also Apollo Crews attackiert ja nicht nur, danach wird ja auch noch seine Musik gespielt. So, wo ich mir dachte, wieso, er hat doch verloren und wollte jetzt sagen, er ist jetzt der lachende Gewinner daraus, weil er da noch ein paar Ohrfeigen verpasst hat, ich weiß es nicht. Fand ich ein bisschen komisch, aber warten wir einfach mal ab, bevor wir hier urteilen, wie sich das weiterentwickelt. Es gab ein bisschen Werbung, es gab einen Rückblick auf SmackDown, auf die Geschichten mit Roman Reigns und Paul Heyman. Generell Paul Heyman sehr präsent in dieser Show, oder? Also ich habe nicht durchgezählt, wie viel Backstage-Segmente wir gehabt haben, aber 2, 3 waren es auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Und hier auch, dann eben auch, was hier mit dem Vertrag los ist, Kai.
Genau, wo sich dann ja auch aber Renee Young über Twitter beschwert hat, dass man doch nicht immer so mit als Heel, so als billiges Heel-Heat mit den Fragestellern, mit den Interviewern so doof umgehen soll. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist halt irgendwie, ist halt so Heel-mäßig, gehört dazu.
Und ich kann dir sagen, das macht Paul Heyman auch in Interviews sehr gern. Ja, wenn man dumme Fragen stellt.
Außerdem sind halt also generell diese Backstage-Interviews keine Ahnung. Ich finde die heutzutage großteils Müll.
Ja, also hier ging es halt in erster Linie darum, natürlich diese Geschichte mit dem Vertrag noch mal so ein bisschen zu untermauern und da noch mal ein bisschen drauf zu betonen. Ja, und so.
Unterschreibt er, was ist jetzt? Kommt er genau. Nicht?
Ja. So, weiter ging's. Wir haben noch ein Segment mit Keith Lee und JBL gehabt. JBL, der Keith Lee hier erstmal ein paar Hedgefonds andrehen möchte. Und man muss nur 1 Million haben, um da einzusteigen. Die hat dummerweise Keith Lee anscheinend noch nicht auf der hohen Kante. Und dann sagt ein JBL, hey, hier heute, ne, mit dem Sieg könnte das schon bald soweit sein. Und pass aber auf dich auf, ansonsten bist du auch ganz schnell wieder ganz unten, weil Orton ist ja einer der Besten. Hat dich das überrascht, diese etwas, ich sag's mal, an den Haaren herbeigezogene Zusammenführung von Keith Lee und JBL?
Ich wusste ehrlich gesagt nicht, woher das jetzt kam. Also so, eben, warum?
Ja, das meine ich ja.
Also ja, das hat mich irgendwie, also ich hab den Sinn, also auch generell, außer dass es vielleicht irgendwie, weiß nicht, auch witzig sein sollte, keine Ahnung, mit diesem, ja, es kostet 1 Million Dollar, die habe ich jetzt zufällig nicht, habe ich jetzt den Sinn dahinter nicht verstanden, was mir dieses Segment sagen soll.
das war eben auch mein Problem. Ich habe den Aufhänger nicht verstanden. Also klar, das ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir denke, vielleicht hat man sich da überlegt, hey, wir müssen irgendwie den Keith Lee hier präsentieren. Was bedeutet dieses Match für ihn? Nehmen wir Geld als Aufhänger und dann ist ein JBL irgendwo eh da natürlich. Dann bauen wir den da irgendwo ein. Aber ich fand es nicht sonderlich gut erklärt. Ich fand es natürlich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig und JBL eh mega unsympathisch. Das war er schon immer. Das wird er auch immer bleiben in meinen Augen. Hat mir jetzt nicht so viel gegeben.
Nee, das war, ja, war da, ne?
Genau. Kommen wir zum nächsten Match, was auch kurzfristig angekündigt worden ist, nämlich nach Talking Smack, was man jetzt ja wieder auf dem WWE Network schauen kann. Da gab es dann auch gleich den Rückblick, wo wir einen Big E gesehen haben, der mit The Miz gesprochen hat und auch da nochmal betont hat, es geht ja darum, ob er diese New Day-Manierismen fallen lassen soll oder ob er hier sein eigenes Ding machen soll. Das dreht sich ja eh alles so ein bisschen darum. Bleibt er quasi dieser New Day-Geschichte treu oder wird er ernst? Ja, und das zieht sich auch hier durch das Match. Die Fehde zwischen ihm und Sheamus war schon über die vergangenen Wochen aufgebaut gewesen, war ja auch relativ viel gerüchtet. Ja, und dann haben wir hier das Match der beiden gehabt. Und das war mal, Kai, ein richtig schöner Heavyweight-Clash, oder?
Absolut. Also, was ich übrigens gar nicht verstanden habe, weil wir ja auch hier wieder so eine Prä-Match-Promo hatten, dieser Hut von Sheamus, ne? Das sieht aus wie Arsch. Was ich ja noch gar nicht verstanden habe, ist, wo er dann die Promo hält. Also für mich vom Verständnis her war es ja eine Promo, die so kurz vor Match von Sheamus gehalten wurde.
Ja.
Wo so seine Hände komplett bandagiert sind, so ready zum Boxen. Also auch wirklich dick eingepackt, wie so ein Weihnachtsgeschenk. Und dann kommt er zum Ring und ist so Bärnackel-mäßig unterwegs. Habe ich auch gar nicht gecheckt. So, Hut ab und erstmal Hände abbandagiert.
Also, ja. Ja, das macht man so, damit man. So, man will ja auch keinen unfairen Vorteil haben.
Stimmt. Also, erst die Hände so schützen, weißt du, wenn er irgendwie dann nicht, dass er irgendwo stößt, Backstage, aber genau. Dann beim Kämpfen muss er jetzt aber, komm, Bandagen ab. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht so, was ich von dem Match halten soll, weil ich finde auch jetzt aktuell, ich habe ja schon 1000 Mal gesagt, dass ich lieber The Bar zusammen sehen würde als Sheamus alleine. Das, also ja, der hat zwar auch viel erreicht und sowas, sondern ist auch sicherlich ein geiler Typ. Aber ich finde, er ist halt nie so ein geiler Fädenpartner für Singles-Matches. Das war bei einem Jeff Hardy schon gar nicht mal so toll. Und hier bei einem Big E war es auch so, yo, der konnte halt seine Aktion dann irgendwie zeigen. Und Sheamus kann ja auch den Gegner gut leiden lassen. Aber es ist jetzt trotzdem kein Match, was ich mir zwingend 12 Minuten anschauen muss.
Ja, es war ein bisschen lang. Aber was man den beiden hier zugute halten muss, ist, dass die sich wirklich überhaupt nichts geschenkt haben. Also, die sind sehr hart zu Werke gegangen. Ich fand die Action auch ganz gut. Mir hat so ein bisschen das Emotionale auf und ab gefehlt. Also, ich finde, dieses Match war so hart geführt es gewesen worden ist, sagt man das so? Also, so hart geführt es auch gewesen ist, so Standard war es irgendwo auch. Also man hat relativ standardisierte Abfolgen gehabt und man hat eine ziemlich einfache Dramaturgie hier gewählt. Diese Geschichte, wo dann ja auch relativ früh im Match ein Big E hier diesen Big Splash zeigen möchte, da auf dem Apron landet, was ich übrigens sehr beeindruckend fand. Danach die Attacke auf das Knie und eben darauf aufbauend sehr viel Knee Work von Sheamus, der dann immer wieder hier das Bein des großen Big E bearbeitet, ehe dann eben zum Schluss ein Big E nochmal in die Offense kommt mit Belly-to-Belly Suplex, mit Uranagi und so weiter und so fort. Was die ich liebe auffällig
ich ja von Big E, ne, diesen Uranagi. Der sieht irgendwie richtig cool aus bei dem.
Das ist richtig. Das ist auch da. Schöne Grüße an Samoa Joe, der macht sowas auch ganz gerne. Oh,
da habe ich auch dran gedacht. Den finde ich aber noch ein bisschen geiler, den von Joe.
Okay. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass immer, wenn Big E hier diese New Day-Aktion gezeigt hat, dass sie eigentlich immer nach hinten losgegangen sind.
Also, ja, also auch dieser Hip-Swivel zum Beispiel, ne?
Geil, du nennst es Hip-Swivel, bei mir steht der Big E-Wiggle, aber egal, wie man es nennt.
Ja, der ging ja auch nicht durch. Ich weiß ja, was für Aktionen waren es noch? Also jetzt so spontan.
Es gab noch mal das New Day-Geklatsche. Also da gab's erstmal den Spear nach draußen, dann sollte dieses typische New Day Rocks. Und auch da konnte Sheamus dann im Anschluss direkt kontern. Und erst als dann ja Big E quasi wieder hier zu der Ernsthaftigkeit zurückgefunden hat, dann war das eben die Möglichkeit, hier das Big Ending am Ende zu zeigen und dem Broke auszuweichen und sowas. Also das fand ich schon, ich weiß nicht, ob das so, ich hoffe, das war so gewollt und ich glaube, es war aber zu subtil, kann das sein?
also mir ist es halt zumindest bei dem Big E Swiggle, wie wir es gerade genannt haben, Big E Wiggle, Big E Swiffle aufgefallen. Wäre aber eigentlich ganz cool, weil also man ist ja auch Fan davon, wenn es nicht mehr mit der Brechstange ist, dass er dann so die Aktion 14 Mal zeigt, dann so, ach, sie ging ja nie durch. Hast du das auch gesehen, Corey Graves? Oh ja, du hast recht, Michael Cole. Interessant, oder? Also so, manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn Sachen einfach so, weißt du? So, ich hätte es jetzt gar nicht komplett wahrgenommen, wenn du es nicht erwähnt hättest, weil es mir eben nur bei einer Aktion aufgefallen ist. Mal schauen, also weil letztendlich ist das ja auch der Angelpunkt dieser Big E-Geschichte, ne?
Genau, das ist die Geschichte und ich hatte den Eindruck, dass man das eben hier dann auch in diesem Match ein bisschen verpacken wollte und dann eben dadurch die Story fortsetzen wollte. Am Ende, ich habe es gerade gesagt, gewinnt eben dann hier Big E mit seinem Finisher, dann auch mega entschlossen, geht ja dann hier quasi auch nochmal einen Corey Graves an irgendwo, ne? Und ich mochte das irgendwie ganz gern. Ich finde, das war jetzt ein solides Match. Es war kein herausragendes Match, aber irgendwie hat mich das dann trotzdem interessiert. Und ich bin irgendwie auch neugierig darauf, wie es mit Big E weitergeht. Ein Sheamus, also das, was du gerade gesagt hast, stimmt absolut. Also er ist halt so Midcard-Heel, den man so in so Matches reinschmeißen kann, der so ein bisschen als Hürde gilt. Natürlich auch mehrfacher Champion schon gewesen und Tag-Team-Champion. Und ich weiß nicht, was noch alles. King of the Ring natürlich auch. Nicht zu vergessen, King Sheamus.
Mr. Money in the Bank.
Ja, auch das ist ein ehemaliger Rumble-Sieger.
Wollte ich gerade sagen, Rumble-Sieger, auch. Ne?
Aber deswegen ist er halt, aber für sowas ist er dann eben auch noch gut, um dann eben vielleicht auch einen neuen Star aufzubauen. Ich weiß nicht, ob Big E jetzt der absolute Superstar wird, aber ich glaube schon, dass man den versuchen wird, hier noch stärker dann eben auch zu positionieren. Und dafür ist ein Sheamus ganz gut geeignet, einfach um so eine noch größere Hürde darzustellen vor dem nächsten Step, den er gehen könnte.
Das stimmt. Was ich nochmal gedacht habe, also was ich zum Beispiel ja nicht vergesse, aber was ich immer so weniger beachte, was Big E einfach für ein Monster ist. Also, das hast du dann gesehen, als er dann das Match gewonnen hat und dann die Straps da runtergelassen hat und dann irgendwie so beim Schreien seine Muskeln anspannt. Ich so, Alter, der wird mich einfach tot zerreißen, der Mann. Also, und weil der ist halt immer so, ja, der ist so witzig und der wirkt auch so in New Day super nett. Aber der ist schon ein Tier.
Auf jeden Fall. Ne, ehemaliger Powerlifter, wenn ich mich nicht komplett täusche, oder Gewichtheber auf jeden Fall. Also muskulös bis in die kleinste Pore wirklich. Und hier gewinnt er. Und ich bin auch trotzdem da gespannt drauf, ob er noch mehr von diesen New Day-Manierismen irgendwann ablegen wird. Also ich glaube, in die Richtung wird es gehen. Ja, auch wenn er sich vielleicht nie komplett von New Day trennen wird, aber schon so ein bisschen ernsthafter, glaube ich, wird es dann dazu führen, weil im Endeffekt ist es ja so, wenn er, glaube ich, jetzt hier das weitergefahren hätte, hätte er vielleicht verloren, vielleicht gegen den besseren Gegner, hätte dann vielleicht dieses New Day-Geklatsche in ein RKO zum Beispiel gewandelt, wenn er gegen Randy Orton angetreten wäre, auch wenn er nicht bei Raw ist, aber ihr wisst, was ich meine. Yes. Deswegen, spannende Entwicklung hier durchaus, Big E gewinnt in einem, ich nenne es mal, soliden Mid-Card, Undercard-Match. Das kann man durchaus so machen. Und dann geht's Backstage. Wir sehen einen Matt Riddle, der hier nochmal gefragt wird. Und da ging's dann auch ein bisschen darum, was ein Baron Corbin getwittert hat, dass er nicht nur ein Failure sonst wie gewesen wäre im Wrestling-Ring, sondern auch ein Failure at home. Und da war da auch einem Matt Riddle gar nicht mehr so zum Lachen zumute. Und da muss ich dich gleich fragen. Da spielt man natürlich so ein bisschen an die, ja, letzten Geschehnisse hier irgendwo an die Geschichten, die durchs Internet gegeistert sind. Kai, findest du es sympathisch, findest du das clever, dass man sowas macht?
Oh, also, ich, das ist ein schwieriges Thema, weil das halt, also, das ist so ein richtiges Wespennest, egal was man jetzt dazu sagt. Ich finde trotzdem, dass man in der Riddle-Situation ist es noch am vertretbarsten. Es hätte jetzt nicht sein müssen, aber in dieser Situation sage ich, ja gut, du könntest es hier einbringen, aber es hat jetzt auch nicht die Feder auf ein neues Level gehoben, außer diesen oh shit, hat er nicht gesagt, Moment zu erzeugen.
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Also ich hätte es nicht gebraucht, bei mir jetzt eher dafür ein bisschen dafür gesorgt, dass ich eigentlich noch viel weniger Motivation auf dieses Match hatte als ohnehin schon. Aber muss ich nicht unbedingt haben. Wir haben danach noch eine kurze Sequenz gesehen mit Nia Jax und Shayna Baszler, die sich hier Backstage drauf vorbereiten. Und dann geht's darum, wer ist so ein bisschen der Chef hier. Die eine sagt hier, folgt mir einfach, dann sind wir klar. Die andere sagt, ja, bleib mir einfach aus dem Weg. Es gibt ein bisschen Schubserei. Und dann, hey, lassen wir das sein. Ja, und es wird immer klargestellt, die beiden sind keine Freundinnen, aber haben zumindest den Fokus Richtung Titel gesetzt hier. Anschluss gab es ein bisschen Werbung, World of Tanks und dann eben auch auf die Independent-Sektion hier im WWE Network. Und Kai, wie surreal ist das immer noch für dich, sowas zu sehen?
Ist schon komisch, ne, wenn du auch so WXW, wenn dann so, da steht so jetzt auf dem Network und dann ist so als drittes, glaube ich, irgendwie das WXW-Logo und denkst dir so, ey Mann, das ist halt auch einfach hier in Essen. So, das sind Shows irgendwie aus Toronto oder sowas. Die sitzen hier in Essen-Katernberg, von meinem alten Wohnsitz irgendwie fußläufig 5 Minuten entfernt. Das ist geisteskrank. Also das ist ganz komisch. Aber man gönnt es ihnen. Also es ist halt doch immer schön, das zu sehen, finde ich.
Ja, ich musste auch grinsen irgendwo. Und dann hat man es ja hier auch wirklich gehypt. Also quasi so nach dem Motto, bevor sie Superstars wurden, haben sie quasi hier angefangen. Das finde ich relativ clever, muss ich sagen. Weil natürlich dadurch stellst du eine Verbindung vom aktuellen Produkt zu diesen vermeintlich etwas schlechteren Aufnahmen. Die sind ja nun mal qualitativ von den Bildern her echt alle nicht so geil. Aber ich finde das sehr schön, dass man der quasi Vergangenheit und Gegenwart bzw. Zukunft ja auch so ein bisschen miteinander kombiniert, um da auch einfach die Zuschauer so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Hey, es gab einen Drew McIntyre, bevor ihr den hier so gesehen habt. Gab einen Keith Lee, den ihr davor gesehen habt und so. Also, kann man schon so machen. Kommen wir zum nächsten Match. King Corbin gegen Matt Riddle. King Corbin lässt sich hier erstmal auf einer Sänfte in die Halle tragen, so wie sich das gehört, und attackiert Matt Riddle gleich während dessen Entrance. Ich find's übrigens fantastisch. Also, ich find zwei Dinge fantastisch bei Matt Riddles Entrance.
Die Flip-Flops.
Noch besser, diese animierten Flip-Flops, ja, die jetzt da
geil, in der Hand, ne? Das fand ich auch einfach überragend. Also, jo. So, wir nicht nur Helfer, sondern so, wir gehen den ganzen Weg.
Aber so richtig, ne? Und dann natürlich auch noch Feuerwerk, wenn die Flip-Flops fliegen. Also.
Sehr schön getimed. Also, ich stelle mir vor, da sitzt jetzt jemand und sagt so, wann kommen die Schlappen? Und dann, da sitzt du.
Ja, ansonsten aber muss ich leider sagen, dass dieser Kampf nicht so besonders spannend gewesen. Wir haben hier einen.
Es ging doch mit dem Feuerwerk los, mit einem Angriff von Baron Corbin beim Feuerwerk.
Ja.
Ja, und dann, also, ey, tut mir leid, ne? Aber es gibt keine guten Baron Corbin-Matches. So, die sind einfach immer das Gleiche und nicht so, wo du sagst, so, yo, oh, Finn Balor ist immer das Gleiche, kann ich mir aber noch immer noch angucken. Corbin ist wirklich stinkelangweilig. Und ja, das kann man auch nicht schönreden. Das war von vorne bis hinten einfach egal. Ich habe mir gedacht, Mann, was brauchen jetzt in Matt Riddle 11 Minuten, um so einen Hyopie da irgendwie lang zu machen? So klar, es ist zwar immer noch King Corbin, aber cool, herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube auch übrigens, dass die sich wirklich scheiße finden, auch in echt.
Möglich, aber es war kein herausragendes Match. Vor allem, wir haben natürlich eine sehr lange Dominanzphase von einem Baron Corbin gehabt, der hier einem Matt Riddle ordentlich durchgeknetet, durchgeprügelt hat irgendwo. Ja, es gab hier und da dann Hope-Spots, es gab wieder den einen großen Moment mit dem Deep Six, wie sich das irgendwie immer gehört, wo man denkt, hey, das ist ja die eine krasse Aktion von Baron Corbin. Aber ansonsten war da nicht viel wirklich auch da, was einen unterhalten hätte. Also ich habe mich da auch gelangweilt und habe gemerkt, dass mich hier die Story nicht abholt, mich hat die Action nicht wirklich abgeholt. Das war sehr, Man kann es natürlich positiv auslegen. Hey, das ist ein perfektes Heelwork. In der Halle würde er ausgebuht werden.
Ja, aber das ist das, worüber wir häufig schon gesprochen haben oder auch damals bei Jinder Mahal gesprochen haben. So, ist es ein gutes Heelwork, wenn mein eigentlicher Gedanke wäre, wenn ich das jetzt nicht reviewen würde, würde ich es nicht schauen und wegschalten.
Ja, so, dann würde einem das Ergebnis reichen, ne?
Ja, genau. Das ist dann meiner Meinung nach kein gutes Heelwork, sondern in erster Linie Scheiße.
Ja, ich fand's auch ein sehr langweiliges Match und vor allem, es war ja relativ klar, dass ein Matt Riddle hier irgendwo gewinnen muss. Und dann frage ich mich nämlich auch genau das, was du gerade in etwas unvornehmeren Worten gesagt hast. Warum braucht dann hier ein Matt Riddle 11 Minuten? Da hättest du auch 6, 5, 6, 7 vielleicht getan.
Ja.
Warum muss das so lang gehen?
Später haben wir noch mal gesehen, weißt du, du kommst rein, hier, Topstar, zack, 6 Minuten 40 machst du einen langen, weißt du, so ein Keith Lee später, so, der weiß, alles klar, so, der Mann ist ergebnisorientiert. Und ich habe mir dann wenigstens gedacht, Floating Bro, 3-Count, geil, endlich vorbei, komm jetzt, Riddle, mach IC-Belt, Corbin, mach auch einfach mal irgendwas anderes, geh wieder auf Twitter, keine Ahnung, reg dich wieder auf, so, aber geh mir nie auf den Sack. Und dann läuft dann mit Riddle Backstage und du siehst Angriff von Corbin und denkst dir, puh, geil. Die Fehde darf also noch weitergehen.
Es geht weiter. Es wird nur noch besser von hier, weißt du? Also, und ich finde sie auch eine Unverschämtheit, dass Matt Riddle dann hier auch noch in so einen Obstkorb geworfen wird, quasi. Also, Unverschämtheit. Nein, es war kein besonders spannendes Match. Es war ein vorhersehbares Ende und aus irgendwelchen dubiosen Gründen setzt man das jetzt hier noch weiter vor. Ich hoffe, dass man dann da wenigstens noch ein Shorty G mit reinbringt. Also, wenn wir dann noch mal ein Match von Matt Riddle innerhalb dieser Fehde bekommen, dass wir wenigstens Matt Riddle gegen Shorty G, gegen Chad Gable bekommen und dann, das darf dann von mir 11 Minuten bekommen, weil da habe ich Bock drauf.
Ja, weil, also, ne? Weil hast du eben nicht die gleichen Aktionen eines King Corbin immer und einmal ganz kurz 5 Sekunden bist du gespannt, oh, Deep Six, ah, okay, dann schlafe ich jetzt weiter.
Genau, oh, da hat was geknallt, ich bin wach. Nee, das war kein besonders herausragendes Match, das war ein Füller und das auf nicht die gute Art und Weise und das war auch ein ganzes Stückchen zu lang und vor allem auch zu undynamisch, aber es geht offensichtlich weiter. Nächstes Match, und da sind wir dann beim Match um die WWE Women's Tag Team Championship angekommen. Wir haben die Golden Role Models, die amtierenden Champions Bayley und Sasha Banks, und sie treffen auf das Odd Couple Shayna Baszler und Nia Jax. Wir bekommen noch im Vorfeld ein langes Video-Package hier zu den Golden Role Models und ihrem bisherigen Weg. Und ich bin sehr gespannt, wie du das Match fandest, weil ich fand es tatsächlich über weite Strecken recht unterhaltsam. Also die Geschichte, die hier erzählt worden ist von Bayley und Sasha, die hier das bessere Team sind, die als Freunde auch zusammenhalten gegen Shayna und Nia, die sich überhaupt nicht riechen können, wo auch die Harmonie überhaupt nicht stimmt, die dann am Ende aber dann doch irgendwie als Team zusammen sich raufen und ne, vorher nur gute Individualisten sind und dann zum Ende hin, wenn sie zusammenarbeiten, dann auf einmal funktionieren und dann reicht's eben sogar hier für den Titelgewinn und wir haben neue Champs. Also, wie hat dir hier die Story gefallen, die da verkauft worden ist?
Also, Sache wie es ist, ich weiß nicht warum, ne? Aber als dann das Match vorbei war, habe ich mir gedacht, fuck, ich hatte richtig viel Spaß damit. Okay. Und ich kann dir aber nicht sagen, also doch, ich kann dir schon ein bisschen sagen, woran es lag. Erst am Anfang habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was ist eigentlich Shayna Baszler gegen Sasha Banks für eine geile Paarung? Also, weil du hast richtig, also ich finde, die hatten eine gute Chemie zusammen. Du hast gesehen, so, wenn du denen auch irgendwie mal so 10, 15 Minuten gibst, das wird ein richtig Hammer-Match werden, unter den richtigen Bedingungen. Aber dann auch die Sachen mit den Tag-Team-Manövern, die du angesprochen hast, die dann auch wirklich irgendwie so, ja, kreative Sachen gezeigt haben oder vielleicht auch mal Sachen, die sie so in der Form noch gar nicht benutzt haben und auch irgendwie dann immer gesagt, ja, hier so am Outsmarten, weil wir sind eben das vernünftige Team, wohingegen dann eben ja eine Baszler und eine Nia Jax dann auch mal irgendwie mitten, wenn der eine gerade seine heiße Phase hat, einfach mal sich selber eintanken und sagen, so, jetzt bin ich aber dran. Ich muss kein Hehl draus machen, dass ich eine Nia Jax fürchterlich finde, aber die hat hier auch irgendwie ihre Rolle gespielt und ich sag mal jetzt diese Aktion zum Beispiel, wie wenn sie dann eine Sasha Banks wieder nimmt und links, rechts gegen die Barrikade haut, das kann sie eben, ne?
Das sah auch krass aus, also auch ja. Wie Sasha das dann verkauft quasi. Ja, gut, also
Sasha Banks, ne, also wie gesagt.
Crazy.
Die können halt auch dem Papst ein Doppelbett verkaufen, die Frau. das kann sie eben, also das hat irgendwie Bock gemacht und auch diese eine Aktion, die fand ich ganz krass, wo dann glaube ich Sasha den Frog Splash zeigt auf Nia Jax, wenn ich mich nicht täusche, und dann im gleichen Moment Bayley den Belly to Belly zeigt und denkst dir, okay, dann auch die Kamera, das war so ein Shot auf den Ring, wo du so alles perfekt gesehen hast, also okay, das war's jetzt. So, jetzt, sie haben sich schlau angestellt, gutes Team zusammengearbeitet, aber nein, es ist nur ein Two-Fall. Dann hatte ja Jax diese kurze Monsterphase, wo sie irgendwie dann alles einsteckt und immer wieder rauskommt. Weil ich fand das irgendwie passend und dann hast du auch gemerkt, auch so eine Bayley, die jetzt ja nicht genervt war, aber sie auch dachte so, ja, ich habe doch hier gerade alles richtig gemacht mit meinem Bayley to Bayley. Du hättest sie jetzt nur pinnen müssen. Warum hast du es nicht geschafft, die zu pinnen? Zumindest hab ich mir gedacht, dass das ihre Gedanken sind dabei. Also, weiß nicht, ich fand das rund. Und auch, wo dann Shayna Baszler diesen Double-Submission-Move angesetzt hat.
Ja.
Das war auch richtig gut. Und dann auch dieses Finish, wo dann quasi eine Bayley austappt, weil sie von dem Arm von Sasha Banks gechoked wird. Also für mich ist hier auch in diesem Match so eine Nia Jax, auf gar keinen Fall, eine Shayna Baszler, der MVP. Also ich fand die richtig gut.
Ja, geht mir ganz genauso. Also ich fand, das war ein sehr unterhaltsames Tag-Match, wo man die Geschichte oder die Geschichten, das sind ja im Prinzip zwei verschiedene oder fast drei verschiedene Storylines, die man hier gehabt hat. Auf der einen Seite ganz profan die Storyline darum, wer gewinnt hier das Ding und wird Tag-Team-Champion. Dann die Storyline auf der einen Seite bei Bayley und Sasha, die Freundschaft zwischen den beiden und die Krise zwischen den beiden und dann eben diese ja nicht vorhandene Freundschaft und können die überhaupt miteinander funktionieren, Geschichte bei Shayna und Nia. Und gerade dieses Finish, das stand so schön symbolisch auch dafür, für das alles, was da vorpassiert ist. Ne? Es gab vorher ja das Blind Tag auch von Shayna Baszler, die sich reingeholt hat, was ja auch nur gute Tag-Teams quasi so können. Dieses, ne, wir stehen uns quasi blind und wir wechseln und wir können daraus auch Profit schlagen. Und dann gab es ja diesen Mutterlock gegen Sasha quasi und dann den Kira Fuda Clutch gegen Bayley. Und wie du richtig angesprochen hast, dann versucht ja Sasha quasi aus diesem Mutterlock, sie dreht sich ja dann so ein bisschen rum und versucht dann noch auf Shayna einzuschlagen, damit die den Griff löst. Aber Shayna blockt das und nimmt den Arm und wirkt dann Bayley damit. Ich fand, das war eine unglaublich clevere Art und Weise, eine Shayna zu stärken, zugleich aber auch diese Geschichte zwischen Bayley und Sasha weiter fortzuerzählen. Also ich fand das richtig gut und ich hatte richtig viel Spaß an dem Match und ich kann jetzt auch damit leben. Ich fand dieses Post-Match-Interview, was wir dann gehabt haben mit den neuen Champions, das fand ich wiederum ziemlich anstrengend.
Ja, lag aber auch an Nia Jax, ne?
Also, nee, gar nicht. Gar nee, nicht, du.
Yeah, du, super entspannt war sie da unterwegs. Ach, keine Ahnung, also letztendlich so, sie macht's, da macht, kannst du auch wieder sagen, yo, gutes Heelwork, so, ich sehe sie da und hasse sie einfach. weiß ich nicht, aber Stand jetzt, ne, das kann sich innerhalb von einer Raw-Ausgabe ändern, also das möchte ich festhalten, aber Stand jetzt habe ich erstmal ein bisschen Bock auf dieses Odd-Couple Shayna Baszler und Nia Jax, weil mir das hier auch wieder gezeigt hat. Am Anfang war ich mir nicht sicher, so am Anfang des Jahres, wo dann Shayna Baszler den ganzen Chamber gesweept hat, habe ich mir gedacht, ja, puh, das ist jetzt schon irgendwie sehr krass, dass sie so prominent dargestellt wird. Aber ich freue mich jetzt sehr, dass sie irgendwie so eine hoffentlich prominentere Rolle bekommt, weil das war echt eine richtig starke Leistung von ihr.
Ja. Gehe ich komplett konform mit dir. Also ich fand, das war ein gutes Tag-Team-Match, da wurden die Geschichten gut verkauft, die Action war gut und hat unterhalten, die Geschichte war da, das Finish war clever und war intelligent gelöst und jetzt hat man hier auch wiederum quasi zwei Möglichkeiten, die man jetzt weiter erzählen kann. Wir haben die Bayley-Sasha-Geschichte, die wird weitergehen, da kriselt es noch viel, viel mehr und wir haben jetzt auf einmal eigentlich so eine Bar-Storyline im Endeffekt, ne? Die sind jetzt plötzlich Champions, Shayna und Nia Jax, und die müssen jetzt miteinander funktionieren. Werden sie Freundinnen, zerstreiten sie sich, alles möglich. Aber ich finde auch die beiden, wie sie miteinander agieren, es ist ein bisschen cringy, gebe ich zu, aber es ist auch nicht absolut Abschaltmaterial, sondern es ist schon noch so, dass ich sage, damit kann ich leben, oder?
Ja, also ja, bin ich bei dir.
Und ich bin jetzt auch kein großer Nia Jax-Fan irgendwie. Ich habe sie zwar da immer ein bisschen verteidigt, aber ist jetzt trotzdem nicht so, als ob ich hier meine Nia Jax-Bettwäsche irgendwie auch gerade aufgezogen hätte oder sowas.
Ich habe schon seit als Kind immer in Nia Jax-Bettwäsche geschlafen.
Genau. Schon bevor sie cool gewesen ist. Nein, ist aber das war. Also,
wenn du zuerst.
Nee, ich fand, das war eine unterhaltsame Angelegenheit. Kann ich gar nicht anders sagen.
Ja. Nur so ein Fact nebenbei. Ich finde es einfach krass, dass eine Shayna Baszler schon 40 ist.
Tja.
Aber also dafür, die liefern ab. Also ich sag mal, das ist ja als Wrestler schon alt und also als Frau ist es ja ohnehin so. Also weißt du, das ist ja alles immer so 5 Jahre nach vorne gezogen im Vergleich zu Männern, sage ich jetzt mal.
Hast du gerade sehr viele Freunde gemacht, Kai?
Nein, du weißt doch, nein, aber ich meine so im Wrestling, also das ist ja,
ja, ja,
im Wrestling Mann 40 ist, das ist quasi so bei Frauen im Wrestling das Äquivalent zu, wenn die irgendwie 35 ist. Das meine ich damit.
Ja. Ich lasse es trotzdem einfach mal so stehen und kommentiere es nicht weiter.
Ja. Ich weiß nicht, wie bei dir mit 80 Jahre alt sein und irgendwie hier bei Headlock podcasten.
Hallo, ich bin noch so knackig wie am ersten Tag, wie vor 4 Jahren, als wir hier angefangen haben.
Mit 76.
Genau, mit 76. Ihr bezahlt mir meine Rente, Kinder. So, weiter zum nächsten Match. Wir haben erstmal noch ein bisschen Werbung fürs WWE Network, wie sich das gehört, aber dann kommt eben auch das nächste Match und das ist dann Keith Lee gegen Randy Orton und wir haben beim letzten Mal viel über Keith Lees Klamotur und über die Musik geschimpft. Die Musik ist gleich geblieben, die Klamotur ist anders. Kai.
Gut, dass du sagst, dass die Musik gleich geblieben ist, weil ich hatte irgendwo gelesen, ja, Keith Lee hat neues Gear und neue Musik und ich habe mir gedacht, so ja, das Gear habe ich gesehen, aber wo war die neue Musik? Also Deswegen, also, oder kann ja sein, dass sie minimal was dran geändert haben, aber für mich hat sie genauso geklungen wie bei Raw. Ich sag mal so, er muss immer, also vielleicht ändert er sich jetzt so Stück für Stück für Stück. Ich sag mal, also seine Hose hat er zurückbekommen. Ist jetzt eben nicht mehr dieses Rock-Dingen.
Ja, zum Glück.
Er hat zwar noch das Oberteil an. Mal gucken, vielleicht hat er jetzt mit dem Sieg über Orton sich auch irgendwie verdient, dass er das auch ohne das catchen darf. Ich weiß es nicht. Aber, und also ich sag's jetzt stellvertretend, weil ich schon ganz oft gesagt habe und es mir dann auch noch später noch mehrfach gedacht habe und es aber schon so oft sage, deswegen sage ich es jetzt einmal und das gilt für alle, also denkt euch diese Aussage mal bei allen weiteren Sachen, die noch kommen. Wie geil wäre es gewesen, wenn hier Fans dabei gewesen wären?
Das stimmt.
Also, und das denke ich, habe ich mir noch später gesagt, bei Dominik und Ray und auch bei Reigns und sowas. Deswegen denkt euch diese Aussage von mir jetzt bei all den Sachen, die wir gleich auch noch besprechen werden. Weil das hier, das kam schon aus dem Nichts, oder? Also, das, also jetzt generell, also du hast am Anfang dieses typische Randy Orton-Match irgendwie, klar, Lee kann auch ein bisschen seine Stärke zeigen oder sowas, aber ein Orton ist natürlich schlau, auch so mit den Aktionen, die er zeigt, zeigt auch seine, ich sag mal, Signature-Moves, wie dieser Backdrop auf den Announce-Table, den er jetzt ja schon häufiger benutzt. Und dann auch dieser DDT. Aber also ich will jetzt einmal das Match so kurz für mich zusammenfassen, bevor wir so zu einzelnen Aktionen kommen. Aber und auf einmal gibt's irgendwie, nimmt dann hoch zur Powerbomb, weil ich mir auch denke, so Mann, so ein Ort muss auch erstmal so hochschmeißen. Und zeigt die dann und ich habe mir gedacht, okay, krass, so jetzt kommt er irgendwie so früh aus dem Finisher von einem Keith Lee raus. Und dann ging das Ding durch. Und da war ich ganz perplex.
Ja. Nach 6 Minuten und ein bisschen.
Also es war so ein bisschen so ein Kevin Owens Cena-Moment.
Ja, und vor allem, es ist ja auch noch mal doppelt symbolträchtig, weil ja Keith Lee nicht einfach so die Powerbomb gezeigt hat, sondern er hat ja den RKO gekontert und hat ihn ja quasi dann daraus in die Spirit Bomb hier hochgehoben und ihn damit abgefertigt. Und ich habe auch gedacht, das ist mal ein Zeichen. Habe ich nicht mitgerechnet. Es heißt ja auch, dass man hier Keith Lee sehr stark pushen möchte und dass ein Randy Orton hier als ja ein Teil dieses Pushes sein soll, dass er einfach hier einem Keith Lee Glaubwürdigkeit verleiht. Also das ist schon mal ein sehr, sehr deutliches Zeichen, weil, wie du richtig gesagt hast, ein Randy Orton hat hier seine Aktionen gezeigt. Es gab auch die Chops zum Beispiel am Anfang, wo Orton ihn wirklich da ein paar Mal richtig hart bearbeitet hat und Lee einfach nur einmal diesen Grizzly Magnum, also diesen Doppelchop quasi ausgepackt hat.
Den lieb ich ja, ne?
zurückgeworfen hat und auch diesen Backdrop auf den Announce-Table, den hat ja dann auch ein Keith Lee nochmal gezeigt. Also das stimmt. War schon so ein bisschen Doppeln auch. Ne? Also nach dem Motto, ich kann all das, was du kannst und wenn mein Finisher durchgeht, weil deiner geht ja erst gar nicht durch, wenn mein Finisher durchgeht, dann ist hier auch Schicht im Schacht. Schöne Grüße an Mike Schwarz. Ja. Und ich fand, das war eine gut erzählte Story. Es war natürlich jetzt bemessen an dieser kurzen Zeit, dafür, dass das Match so kurz gewesen ist, kann es eben kein herausragendes Match gewesen sein, sondern das ist einfach nur hier ein pures Ausrufezeichen,
jo.
Wo man mit Keith Lee gerne hin möchte, ob das jetzt nur so ein Strohfeuer ist oder ob das lange Zeit hier lodert und dass man Keith Lee wirklich in den Main Event pusht, das wird sich noch zeigen. Für den Moment ist das ein unglaubliches Zeichen, sage ich jetzt mal, ganz krass und ganz reißerisch.
Ja, also kann ich mich nur anschließen. Das war echt sehr heftig. Damit habe ich so nicht gerechnet. Also, weil der ist halt immer noch Randy Orton. Und der war in den letzten Monaten auch schon sehr, sehr prominent und sehr gut und sehr stark. Und ich sag mal, wenn, weißt du, der tritt da so ein paar Legenden weg, auf einmal kommt dann Keith Lee, nimmt den hoch, Spirit Bomb, 6 Minuten, Sense.
Ja, eben. Und auch kurz zuvor hat ja auch einen Randy Orton noch einen Drew McIntyre, den amtierenden Champion, hier ins Krankenhaus befördert. Klar, er hat davor das Match verloren, aber auch da nur per Flashpin, per Flug-Victory mehr oder weniger, per Zufall, ein bisschen Glück dabei. Backslide war es ja gewesen beim SummerSlam. Und jetzt hier ist es so in 6 Minuten so ein klares Ding. Was bedeutet das für einen Keith Lee? Er müsste doch jetzt eigentlich der Number One Contender sein, oder?
Ja, im Normalfall schon. Also ich frage mich aber auch, was bedeutet das jetzt für einen Randy Orton? Also, weil ich habe halt so ein bisschen Angst, dass wir heute bei Raw bekommen, ja, das Payback-Rematch. So, und das dann so wieder irgendwie relativiert wird.
50-50-Booking, hallo.
Ja, genau, also lieben wir. Und dann wieder Multiman-Match im Main-Event. Randy Orton und 2 andere gegen Keith Lee und 2 andere, geil.
Genau sowas. Aber wie gesagt, wir sprechen jetzt erstmal nur für den Moment hier, nur für Payback. Und da war das schon.
Das sieht stark aus. Also, das sieht aus, als hätte ein Keith Lee Stand jetzt ein paar sehr interessante Monate vor sich.
Genau, ein sehr dickes Ausrufezeichen, was hier gesetzt worden ist. Und hoffen wir einfach mal, dass ein Keith Lee hier wirklich dann auch einen Stein im Brett hat bei den Verantwortlichen. Weil man braucht einfach auch ein paar neue Leute. Und ich glaube, ein Keith Lee bringt sehr viel von dem mit. Auch, ich weiß nicht genau, wir haben so ein bisschen das Outfit angesprochen. Ich fand zum Beispiel das Entrance-Outfit auch so ein bisschen, fast schon ein bisschen überladen, muss ich sagen, mit diesem Fluder-Rock, den er da getragen hat und dem Shoulder-Pads, die mich so ein bisschen an die Ginyu Force erinnert haben.
Ja, das war sehr Dragon Ball-esque, ne?
Genau.
Das hat auch nicht zusammengepasst mit dem komischen Rock.
Ja, eben, deswegen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber besser als alles, was davor passiert ist. Insofern alles gut. Ich bin sehr neugierig darauf, wie es mit Keith Lee weitergeht. Man hat hier auf jeden Fall einen Schritt gewagt, den wir, glaube ich, den die wenigsten wahrscheinlich erwartet hätten, dass es so klar und deutlich gewesen ist.
Das stimmt.
Ja. Weiter geht's. Wir sind nochmal backstage. Kayla Braxton ist mal wieder bei Paul Heyman und sagt, hier, ne, hat Roman jetzt eigentlich unterschrieben? Und Paul Heyman betont nochmal, ne, Roman ist da und er wird das tun, was er versprochen hat. Ne? Also er wird hier antreten. Aber Vertrag ist noch nicht unterzeichnet. Tja, auch cleverer Move. Hat man hier also die Show durch so ein bisschen durchgezogen, um einfach da natürlich so die Neugierde zu kreieren. Man weiß, das ist die größte Story, die man hier beim gesamten Event hat. Entsprechend baut man das hier ein. Das kann man so machen, auch wenn es jetzt nicht mega originell gewesen ist. Und diese ähnlichen Promos von Paul Heyman haben wir auch schon diverse Male gesehen, wenn man da auch ganz ehrlich ist. Nächstes Match. Tag Team Action ist angesagt. Es ist Seth Rollins und sein Disciple Murphy gegen, ich schreib's jetzt mal so schön, die Familie Mysterio. Dominik und Rey treten hier gemeinsam an. Vater, Sohn. Und wir hatten das Tag Team Match ja schon bei Raw gehabt. Da hat ja dann Retribution eingegriffen. Und ich muss dich jetzt erstmal fragen, Kai, Retribution ist irgendwie so, sind die in der Gewerkschaft? Sind die jetzt schon eine Gewerkschaft, bevor sie überhaupt eine Gewerkschaft aufgemacht haben?
Die arbeiten halt nicht immer. Es ist Sonntag, genau. So kein Bock, da ist Wochenende.
Ja.
Da kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Du kannst hier nicht immer nur mal loch und immer nur kloppen. So, wenn Sonntag ist, ist Sonntag.
Ja, also die haben wir gar nicht gesehen. Und ich habe ja schon so ein bisschen vermutet, dass man tatsächlich diese Geschichte, genauso wie Raw Underground, so ein bisschen in den TV-Shows lässt, damit die Leute einschalten. Das ist wirklich so meine Vermutung. Also jetzt ohne, dass man da sagt, ja, hier, ne, die will man da irgendwie also, ich finde, dadurch wirken die auch nicht lächerlich oder sonst irgendwas. Klar könnten die überall sein, aber es ist ja auch irgendwo so aus Unternehmenssicht eine clevere Art und Weise, da noch mal so zwischendurch eine kleine Pause einzulegen, anstatt dass man die jetzt dreimal in der Woche, zweimal in der Woche sieht.
Eben, weiß deswegen, also, weil sie müssen die jetzt bei Raw, SmackDown und dann noch bei Pay-Per-View auftauchen, so durch, manchmal ist auch weniger mehr. Das ist also die, weiß ich nicht, die Spannung mehr da, ob wann sie jetzt mal auftauchen.
Ja, und es wird ja irgendwann die Auflösung geben und irgendwann werden die dann auch bei einem Pay-Per-View auftauchen und dann wirst du halt eben sagen, so Moment, die letzten Male sind sie auch eben nicht beim Pay-Per-View aufgetaucht. So, wir haben uns doch schon daran gewöhnt, dass wir die da nicht sehen.
Also ich kann mir halt echt vorstellen übrigens, dass wir Retribution, so Team WWE gegen Team Retribution bekommen werden, ne?
Richtung Survivor Series meinst du?
Ja, genau. Was hatte ich denn gesagt?
Nö, du hast gar nichts gesagt, deswegen sag ich's.
Ja, ich hatte, also in meinem Kopf habe ich Survivor Series gesagt.
Nee, also das wäre natürlich super logisch. Ne? Aber dafür müsste man auch erstmal die Teammitglieder hier demaskieren und zeigen, weil so ja 3 bis 5 vermummte Gestalten da im Ring, das ist,
glaube ich. Aber noch zweieinhalb Monate Zeit, ne?
Das stimmt. Auch vollkommen richtig. So, dann kommen wir hier mal zum Match. Wie gesagt, Rematch und natürlich die Fehde hier dieser beiden Teams, die rührt ja schon eine ganze Zeit lang zurück. Eye for an Eye und so weiter und so fort. Haben wir alle schon mal beleuchtet. Und ja, auch hier wieder ein flott geführtes Tag-Team-Match. Wahrscheinlich das beste Wrestling-Match, was wir auf der Card gesehen haben. Mit wirklich ja dramatischen Sequenzen. Eine schöne Isolationsphase. An Dominik dann im späteren Verlauf. Und dann Rey Mysterio, der dann jede Menge Offense ins Ziel gebracht hat. Und da muss man auch noch mal sagen, nicht nur, dass ein Rey Mysterio, wo er ja nur ein Auge hat, hier extrem gut und präzise attackieren kann. Aber Spaß beiseite. Also grundsätzlich, wie ein Mysterio hier auch noch mal agiert. Also ich habe das Gefühl, der hat gerade wieder richtig Bock, hier mit seinem Sohn zusammen im Ring zu stehen, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Also du merkst wirklich, wie der aufblüht. Aber also auch Dominik hat ja auch draus gelernt, so Kapuze war nicht so geil, hat er erst mal direkt abgemacht. Fand ich auch sehr gut. Wer auch immer so ein bisschen hinten überfällt, so auch so gerade bei unseren oder bei meinen Lobeshymnen, ist aber auch ein Murphy. Mhm. Also, weil der passt hier so gut rein. Also, ich sag mal, wenn jetzt der Kollege von Rollins nicht irgendwie Buddy Murphy wäre, sondern, keine Ahnung, nenn mir einfach irgendeinen anderen, der jetzt nicht so athletisch ist, ne? Dann wird auch ein Ray und ein Dominik nicht halb so geil aussehen, wie sie es jetzt tun.
Ja.
Also, weil auch so, wie der Typ, die bei nochmal bei so einer Head-Scissor mitschleudert und sich dann irgendwo reinschmeißt oder wie der Typ dann auch so ein DDT verkauft, wo du wirklich denkst, Mann, der hat den gerade umgebracht. Da ist auch ein Murphy fantastisch in dieser Rolle. Aber auch so dieses Zusammenspiel zwischen Ray und Dominik fand ich sehr gut, wo wir auch am Anfang so ein bisschen gesagt haben, dann kann auch mal irgendwie ein Ray draußen bleiben, während ein Dominik die ganze Zeit die Schläge einsteckt, so als Schutz. Aber am Anfang hat ja auch Ray sehr viele Schläge einstecken müssen.
Das stimmt, ja.
In dieser Dominanzphase. Und auch diese eingesprungenen Armdrags von Dominik, so, wo dann auch wirklich mit so einem Springboard-Armdrag kam, die sahen alle richtig gut aus. Klar verkaufen die Rollins und Murphy auch stark, ne, aber so die so präzise irgendwie da reinzubringen, das mochte ich schon. Also klar, du hast ganz am Anfang diesen einen Moment, wo du gemerkt hast, so ein Murphy will jetzt Dominik reinschmeißen und er diesen 619 zeigen, wo er gesagt hat, ja, aber ich kann den nur von links, wo er so die rechte Richtung nochmal geändert hat. Aber so nichtsdestotrotz, so auch diese Tech-Team-Aktion von Rollins und Murphy, wo dann Ray hat ja auch häufig nach draußen diesen Bauchsplash gezeigt in anderen Matches schon.
Ja.
Und wo dann eben Rollins ihn rauswirft, auch natürlich mit diesem Bauchslide. Und dann Murphy draußen wartet mit so angewinkelten Knien und Ray da drauf fliegt. Habe ich so auch noch nicht gesehen.
Ja.
Das fand ich ziemlich cool.
Ich fand es auch, das war ein sehr, sehr unterhaltsames Tag Team Match. Das ging immer hin und her eigentlich, also immer Isolationsphase, dann quasi das Hot Tag und hatten wir quasi zweimal gehabt eigentlich hier. Und wir hatten auch natürlich längere Phasen gehabt, wo wir dann Seth Rollins und einen Rey Mysterio gesehen haben, wo es da auch schöne Konter gegeben hat. Also da gab es dann den Crossbody in den Codebreaker und dann auch, wo gerade Murphy und Rollins gegen Ende auch immer aggressiver geworden sind, dann auch die beiden Gegner einfach mal in die Absperrung gedonnert haben und wirklich hier hart zu Werke gegangen sind. Und ja, dann wollte ja zum Schluss hin ein Seth Rollins hier den Sack zumachen mit einem Tag-Team-Manöver mehr oder weniger und da ruft er ja zu einem Murphy hier, kick him in the head und dann kontert ein Ray und Murphy trifft dann versehentlich Rollins. Das wiederum sorgt dann eben dafür, dass es jede Menge durcheinander gibt. Es gibt eine Sunset-Bomb von Rey Mysterio gegen Seth Rollins, der in die Guardrail quasi fliegt, hier in die Absperrung draußen. Es gibt den 619 von Dominik und dann den Frog Splash. Und das Ding hier ist gelaufen. Wir haben einen sehr bedrüppelten Murphy. Ich möchte mal Buddy Murphy sagen, aber ich versuche es mir zu verkneifen. Einen sehr bedrüppelten Murphy, den wir hier haben. Und der wirklich dann sehr... Ja, nicht nur er ist getroffen, nicht nur dein Kollege ist hier getroffen, der Seth Rollins ist getroffen, sondern er ist auch betroffen, weil er hier eben Mist gebaut hat. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, Kai, glaubst du, das ist jetzt hier schon so das erste Vorzeichen, dass es zwischen den beiden noch stärker kriselt? Also bricht hier die nächste Allianz?
Ah, ich glaube nicht. Also dazu finde ich auch, dass es Zusammenarbeiten zwischen den beiden zu stark. Also wo du auch dann gesehen hast, wo dann auch ein Murphy irgendwie dann am Match sauer war und da auf Dominik losgehen wollte, Rollins ihn zurückzieht, ihm eine Backpfeife gibt und sagt so, nee, überlass den mir. Oder auch, wo, was ich auch richtig schön fand, so ein kleines Detail, Rollins rennt so in den Ref und sagt, oh, den Gegner packe ich mir jetzt. Und dann so zu Murphy zeigt, geh hin, schlag ihn. Also ich mag diese Rolle, die hier in Murphy einnimmt. Und also wo dann wirklich, so der ist da, um die Anweisung von Monday Night Messiah zu befolgen. Weil ich finde, der geht in dieser Rolle irgendwie auf. Und das kann man auch ruhig noch ein bisschen länger machen. Also klar, wir hatten ja schon ganz am Anfang darüber gesprochen, irgendwann wird es Rollins gegen Murphy geben, was auch ein fantastisches Match wird. Ich weiß nicht, ob es dann Murphy gut tut, wenn man ihn trotzdem trennt, ob er dann irgendwie so, oh ja, das tolle Face ist. Weil auch jetzt in dieser Monday Night Messiah Sache hat er zwar seine Rolle, die er auch sehr, sehr gut spielt, aber er hat ja trotzdem keinen Charakter. Von daher lass ihn lieber noch mal da und stell ihn weiterhin an die Seite von einem Rollins so als Henchman, da passt er viel, viel besser rein.
Ja, und als Jünger muss man ja dann vielleicht auch hier, also ich gehe von einer Bestrafung aus, die kommt. Und
das glaube ich dann auch irgendwie so, weiß ich, 10 Schläge mit dem Kenhustig.
Irgendwie sowas. Und ich glaube nicht auch, dass er dann hier die ein oder andere Wange auch noch mal hinhalten wird. Und dann, ja, Seth Rollins hat ja selber seinen Disciple ja auch schon diverse Male ins offene Messer rennen lassen. Das muss man auch mal sagen. Er hat ihn ja schon diverse Male geopfert. Es ist so ein bisschen so ein schönes Hin und Her, was wir hier sehen. Ich fand das Match hochgradig unterhaltsam. Auch da wieder. Ich fand es nicht ganz so emotional wie das erste Match von Dominik hier gegen Seth Rollins. Aber von der Action her und vom Wrestlerischen her ist das schon sehr beeindruckend. Und was ein Dominik hier in seinem dritten Wrestling-Match zeigt. Also, Hut ab. Also
drittes? Bin ich gerade doof?
Bei Raw.
Ach so, ja, oh, ja, gut, okay.
Ne?
Ja,
deswegen,
ich,
also.
Das hatte ich jetzt irgendwie nicht gezählt, weil es keinen Finish hatte, aber du hast natürlich recht.
Ja, also, das finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass er hier wirklich dann auch quasi auf diesem hohen Niveau, man merkt natürlich, er hat so seine Aktionen, die er abspult und du merkst, dass er sich da sicher fühlt und ich glaube, es ist auch sehr viel gecallt und natürlich muss er da noch von den anderen erfahrenen Leuten hier so ein bisschen angeführt werden, aber sorry, drittes Match. Also, ja, der Typ kann nur noch besser werden.
Eben, das wollte ich gerade sagen. Also, im Endeffekt, also der wird jetzt ja nicht sich nicht verschlechtern, ne? Und wenn du auf diesem Level anfängst und dich dann noch verbesserst, dann wird das schon ziemlich cool.
Bin mal gespannt. Also klar, auch so ein bisschen Ausstrahlung fehlt natürlich hier und da noch und sowas. Es fehlt auch das Publikum, auch für ihn. Auch das ist ja auch ein Lernprozess, wie du mit dem Publikum arbeitest. Das klar. Wird er auch erst dann mitnehmen können, wenn wirklich Publikum wieder da ist. Und das wird dann auch nochmal eine komplett neue Erfahrung für ihn auch sein. Das wird auch das spannend sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Aber bis jetzt bin ich hier wirklich sehr beeindruckt von dem, was dieser junge Mann hier abliefert.
Ja, kann ich wirklich nur unterschreiben.
So, es gab ein bisschen Werbung und es gab noch viel mehr Verwirrung, Kai. Der Clash of the Champions war angekündigt. Ich habe dir geschrieben, Kai, verdammt, der Clash of Champions ist schon am 20. Und dann schreibst du mir zurück, nee, ist doch alles richtig, am 27., wie du gesagt hattest. Was ist denn da passiert?
Ja, das war dann auch geil. Da kam dieser, also in letzter Zeit muss ich auch sagen, gefallen mir die Trailer wieder sehr gut zu den Pay-Per-Views. Weiß nicht, ich finde, die machen irgendwie mal Lust auf die Events. Da kommt dieser Trailer und steht da so, Clash of Champions, 20. September. Dann ich so, ja, okay, ist halt wie der Olaf gesagt hat. Und dann danach irgendwie, ich glaube, Michael Cole und Corey Graves sind dann da unten mit der Einblendung, Clash of Champions, 27. September. Und dann war ich so, hä? Was denn jetzt? Und dann sage ich so, ja, hier jetzt Network nächsten Monat in 4 Wochen oder so, 4 weeks from now, könnt ihr dann Clash of Champions gucken. Hab mir auch gedacht, ja. Dann hat der Trailer-Mann wohl ein bisschen die Daten durcheinander geworfen.
Ja, sieht ganz danach aus. Und ich war so eifrig, ich habe mir das hier sofort aufgeschrieben, ich habe Kai sofort angetextet, ich habe sofort hier die Tageszeitung benachrichtigt irgendwo.
Leute, Clash of Champions 20., hier hört das zuerst.
Meine Mutter angerufen irgendwo, ne, ich kann da nicht kommen hier, ich kann nicht zum Mittagessen kommen, da ist Clash of Champions. Und dann ist am Ende alles anders. Also, ja, es ist doch am 27., von der Nacht vom 27. auf den 28. September, da findet dann der Event statt. Und da gibt's natürlich dann auch hier von uns die Preview und die Review. Und da werden wir uns dann hier wieder in lustiger Runde zusammenfinden. In lustiger Runde finden sich dann auch zuerst nur 2 Männer hier im Main Event zusammen. Und das ist nämlich der Kampf um die WWE Universal Championship. Da haben wir auf der einen Seite den Fiend, Bray Wyatt, und dann haben wir natürlich Braun Strowman und, ja, Partner Nummer 3 hier im Bunde, der gute Roman Reigns, der ja lässt erstmal noch auf sich warten und es geht auch sofort los. Der gute Braun attackiert mit einem Powerslam sofort. Es gibt einen Two-Count, der Fiend kommt auf die Beine. Crossbody, Sister Abigail, wieder Two-Count. Und dann kommt vielleicht so die erste spannende Geschichte. Da gab es erstmal noch einen Yuranagi hier auf den Tisch. Aber wir haben die gute Little Miss Bliss, und ich mach's extra, damit hier nicht der Amazon Echo wieder anspringt, die sehen wir hier an dem Fernseher, Kai. Was bedeutet das denn?
Ich weiß es nicht, was es bedeutet, aber ich kann sagen, dass ich da Stand jetzt keinen Bock drauf habe. also ich möchte echt nicht, dass sie da so prominent eingesetzt wird mit, also so der Fiend soll für sich stehen. Also von mir aus so, stell dir an die Seite von einem Braun Strowman, so, dann hast du die beschäftigt, hast du den beschäftigt, ist gut. Aber lass den Fiend bitte Fiend sein. Also es gab ja schon damals noch zu den wirklichen Bray Wyatt-Zeiten schon die Gerüchte, oh, man könnte eine Alexa Bliss als Sister Abigail einsetzen oder sowas. Aber auch dieses, ja, der Fiend fasziniert mich oder so. Ich glaube, das kann nicht gut werden und schadet dem Fiend eher nur. Da bin ich ganz engstirnig.
Ja, ich fürchte es fast. Also man munkelt ja hier, dass man quasi ja auch einen Fiend anhand von Roman Reigns ja zum Babyface turnen wird. Also er ist ja jetzt ja nicht klar Heel oder klar Face, er ist ja eher so ein bisschen dazwischen irgendwo.
Schön legendärer Fiend.
Genau. Und also ich glaube, das ist doch so ein Gag aus den Anfangszeiten von Headlock, oder? Das sagt David ja gar nicht mehr so oft.
Nee, aber egal. Also ich glaube, du hast auch nie so häufig Heavyweight Clash gesagt, wie ich dich damit aufgezogen habe.
Das stimmt wahrscheinlich auch. Und man hat es ja, wenn man jetzt den Fiend so ein bisschen als dieses übernatürliche Wesen darstellt, irgendwo gab es ja da auch, wenn man so in Horrorfilme schaut, es gab ja dann immer wieder diese Geschichte mit der Frau an der Seite von diesen Monstern. Tue ich mich aber hier auch ein bisschen schwer mit, weil ich glaube auch, dass das nicht unbedingt den Fiend-Charakter gut tut und ich glaube auch nicht, dass er davon in irgendeiner Art und Weise, wie du schon richtig gesagt hast, profitieren wird. Ich weiß nicht genau, wohin diese Geschichte gehen sollte und ich befürchte fast, dass man diese Figur ein bisschen aufweicht dadurch und das finde ich ein bisschen bitter. Andererseits ist die Figur auch aktuell schon so ein bisschen aufgeweicht, wie ich finde. Insofern, ja, schwierig. Es ist gerade noch so ein bisschen nebulös, womit man, wo man jetzt hier hin möchte, sagen wir es mal so. Und ich merke gerade, dass Shaggy mich anscheinend von irgendwo fotografiert hat, die Sau. Er ist ja aktuell bei mir zu Besuch und hat hier anscheinend irgendwie mich heimlich gestalkt. Wie der Fiend wahrscheinlich. Auf jeden Fall, egal wie, hier haben wir eine Alexa Bliss, die hier dann eben auf den Bildschirm starrt und offensichtlich den Fiend begutäugt. Ich glaube auch nicht, dass das auf Braun Strowman gemünzt war, sondern ich glaube, das ging eindeutig in Richtung Fiend.
Ja, ich weiß, aber das ist halt nicht so toll.
Ja. Ansonsten, diese erste Phase, die wir jetzt hier haben, das ist schon alles sehr ähnlich wie das, was wir beim SummerSlam gesehen haben, oder?
Aber ich fand's irgendwie besser, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, warum, aber das wirkte homogener. Es war hier auch wieder irgendwie Abarbeiten, aber es hat sich trotzdem nicht so nach Abarbeiten von Moves angefühlt. Das war irgendwie mehr matchartiger, mehr Matchfluss oder sowas. Also klar, du hattest natürlich am Anfang irgendwie Power Slam und Sister Abigail, ne? Aber du hattest halt nicht dieses Finisher-Galore-Ding, was du sonst immer hast, mit jetzt kommen 18 Power Slams und nochmal eine Mandible Claw und 4 Sister Abigails und beide kommen bei 1 raus. Das hast du eben am Anfang, aber dann halt eher diese Schlägerei draußen mit auch der Ausnutzung dieser No Holds Barred Stipulation, wo auch die Aktionen schon hart aussahen. Also allein wenn ich daran denke, wie dieser Stuhl auf einmal geflogen kam von einem Braun Strowman, ich habe so, Mann, es ist jetzt ganz egal, das muss richtig wehgetan haben. Also das ist, wenn du so ein Ding abbekommst. Weil der ist ja auch, also der kam ja auch nicht in den Bogen, sondern der kam gerade geworfen. Also weißt du, da ist richtig Power hinter dem Ding. Auch der Schlag mit dem Hammer, der sah auch irgendwie ganz cool aus, der so direkt auf die Brust ging. Also klar, ich glaube, dieser Hammer wird einfach nichts wiegen, ne?
Was? Der ist mega schwer, hallo?
Stimmt. Deswegen hat auch ein Fiend den erst hochgehoben, so, guck mal, das ist mein Hammer, und zieht ihn dann hinter sich her, als das schwerste Ding von der Welt. Aber auch der Schlag mit der Stahltreppe, der sah ja auch gut aus. Also ich mochte diese Brutalität, die beiden dann an den Tag gelegt haben.
Ja, tatsächlich, ungefähr bis da fand ich es dann auch unterhaltsam. Und dann gab es ja diesen Brawl in Richtung Rampe und da habe ich das Gefühl gehabt, dass sich das Match ein bisschen verloren hat. Weil da ist für mich ein bisschen Intensität aus dem Match rausgegangen, da wurde es auch träger. Und klar, es gab noch diesen großen Bump, dann diesen Pounce von Braun Strowman, wo es dann von der Bühne durch die Tische gegangen ist. Tatsächlich hat mich das Match ab diesem Punkt dann für ein paar Minuten verloren gehabt. Und ich finde auch, dass diese Sache, dass wir dann auf einmal einen Braun Strowman haben, der hier das Finish ansetzen möchte, indem er aufs Top Rope steigt und der Fiend klettert dann hinterher. Es gibt diesen Superplex und der Ring implodiert. Das war für mich ein bisschen zu viel auf Effekt abgestimmt. Das war dann schon wieder zu viel. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben jetzt diesen implodierenden Ring, explodierenden Ring schon so oft gesehen, dass macht's jetzt auch nicht mehr besonders.
Nee, das lockt jetzt auch kein Mentor im Ofen hervor, ne? Also, du hast wirklich gemerkt, die sind nach hinten, also die sind zur Stage gegangen, nur für diesen Table-Spot. Ja. Nur deswegen waren sie da, weil die haben ja so ein bisschen rumgekebbelt, Table-Spot, lass mal wieder in den Ring gehen. Das auf die Ringecke klettern, das hat halt keinen Sinn gemacht, sind wir mal ehrlich. Das war wirklich nur diesem Spot geschuldet. Und auch, ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war. War es irgendwie Big Show gegen Braun Strowman?
Ich glaube ja. Möglich, ja.
Schon da war es nicht so wirklich geil. Das ist sehr. Also, obwohl der Move jetzt, diese Aktion nicht so häufig kommt, ne, habe ich das Gefühl, dass sie dann doch irgendwie sehr inflationär benutzt wird. Und ja, deswegen war es mir auch egal.
Ich muss da aber vor allem auch sagen, dass jetzt auch ein Bray Wyatt nicht die Masse mit sich bringt.
Ja, der hat ja viel Power, ne? Der wuchtet dich ja viel stärker runter.
Ja, ja.
Das ist ja, nee, also das war Quatsch. Also, was ich halt irgendwie dann witzig fand, war die Tatsache, wie ein, ich glaube, Charles Robinson war es, diesen Ball nach draußen gestellt hat, wie ein König einfach.
Like a Champ. Er hat es genommen wie ein Champion auf jeden Fall. Also fantastisch, wie er das auch nochmal verkauft hat, wie er dann hinten übergefallen ist. Absolut grandios.
gelernt von seinem Vater Ric Flair.
Genau.
Und was er dann doch irgendwie interessant war, war, dass das Match dann ja in Anführungsstrichen einfach weiterging in diesem kaputten Ring.
Ja.
Das fand ich war dann cineastisch doch irgendwie wieder cool, weil es so ein bisschen Chaos wieder gespiegelt hat, was ja auch reinkam, wo dann auf einmal die Musik von Roman anging. Was ich ein bisschen schade fand, ich dachte, er kriegt irgendwie neuere Musik und nicht mehr das Shield-Ding.
Ja.
Kann ich vielleicht aber dann irgendwie das. Auch. Ja, vielleicht kommt's noch, keine Ahnung, kann ich aber mit leben, weil es ist dann. Das hat halt schon einen krassen Wiedererkennungswert. Also du hast es jetzt so oft bei Mania im Main Event gehört, bei Rumble-Siegen, bei den ganzen großen, tollen Erfolgen, an die wir alle zurückdenken, hast du es eben schon gehört. Vielleicht wird es auch deswegen behalten. So dieses Shield-Theme, das schwingt eben viel mit, ne?
Genau, das stimmt. Und er unterschreibt dann ja auch den Vertrag auf der Rampe quasi, Paul Heyman mit dabei. Und damit ist klar, so jetzt wird er eingreifen. Ist ein super smarter Business-Move irgendwie. Also opportunistischer geht's eigentlich nicht als das, was hier gezeigt worden ist. Er hat ja auch gleich einen Stuhl mitgebracht, wie sich das gehört, und legt ihn aber erstmal weg und ja, attackiert dann trotzdem erstmal hier, nämlich erstmal mit Pinfalls. Also er versucht erstmal hier den Fiend und Braun zu pinnen und beide kicken aus. Ja, große Zorn, große Wut, und ja, wir sehen da sogar Stuhlschläge gegen Braun Strowman, dann auch wieder ein Kickout. Es gibt die Mandible Claw und ja, dann einen Low Blow, ein Reigns ist angeschlagen, stolpert so ein bisschen aus dem Ring, muss man auch mal dazu sagen. Also es sah so ein bisschen so aus, hätte da nicht drauf geachtet, dass da keine Seile mehr sind und so.
Mandible Claw hat halt Nachwirkungen gezeigt, ne?
Genau das. Und ich muss auch gerade noch mal sagen, wo du No Holds Barred erwähnt hast. Also ich meine nicht unser Quatschformat, sondern ich meine hier diese No Holds Barred Regelung. Die ist eigentlich auch total scheißegal gewesen. Oh, Entschuldigung, dass ich das scheißegal gesagt habe. Aber es macht halt hier gar keinen Sinn, weil ein Three-Way ist eh immer no DQ und no Countout und so. Also ja. Das ist einfach nur noch ein zusätzliches Label gewesen, was mir hier drauf geknallt hat, um zu zeigen, hey, das Ding hier, du, das wird richtig krass, du. Das wird der Hammer, um es mal zu sagen, ja.
Es wird der Hammer wie das Ding vom Fiend.
Ja, genau das. Ne? Und ja, im Endeffekt gab es ja dann einfach nur diesen Low Blow. Der Fiend ist dadurch ein bisschen aus dem Match genommen. Es gibt dann den Spear. Und das war's hier. Ein Braun Strowman wird gepinnt. Ja, und das war's. Ne? 3 und wird durchgezählt. Und neuer Ringrichter ist hier noch quasi zum Ring geordert worden.
Was halt da auch wieder geil war. Und ich glaube, jetzt können wir wirklich den Deckel drauf machen. Roman Reigns ist schon heel. Also ich glaube, Man kann es jetzt sagen, ohne sich aus dem Fenster zu lehnen. Weil auch dann zum Ref meinte sie so, hier, Count Bitch oder so. Ja, Mann, das ist er. Das ist mein Roman. Hau ihm am besten einfach noch aufs Maul, weil er nicht schnell genug gezählt hat. Also, und halt auch mit diesem Low Blow. Das ist halt schon alles, also auch durch die, also A, natürlich typisch Heel, jemanden gegen den Penis zu treten. Macht man im Normalfall nicht. Dann aber auch dieses Opportunistische, was du angesprochen hast. Ja, ich kann es mir nicht verkneifen. Stell dir mal vor, da wären Fans da gewesen.
Ja, es ist einmal hier wirklich die komplette Klaviatur des Heel-Daseins ist hier runtergespielt worden. Ja,
aber halt nicht an irgendwem, sondern an Roman Reigns.
Ja, eben. Also, ne? Aber man zieht hier wirklich alle Register. Also dieses, wie gesagt, dieses Ausnutzen von der Situation. Vorher sich gegen die Regularien der Company stellen, diese Sache mit der Vertragsunterzeichnung. Sich einen bösen Manager an die Seite holen. Dann jemanden in die Nüsse treten. Jemanden Stuhl attackieren. Arme Unbeteiligte beschimpfen. Und dann am Ende hier den Sieg abstauben. Also wie viel böser geht's denn bitteschön noch? Also Roman Reigns ist hier neuer Champion und ist auf jeden Fall jetzt auch auf der Heel-Seite angekommen. Ich traue Paul Heyman noch immer nicht über den Weg, ob er nicht dann vielleicht doch noch irgendwann Brock Lesnar hier aus dem Hut zaubert, und dann gibt's entweder den Turn von Paul Heyman gegen Roman Reigns und dann haben wir wieder einen guten Roman Reigns, oder dass wir vielleicht sogar so eine unheilige Allianz zwischen den Paul Heyman-Guys hier sehen. Da sehe ich auch noch Potenzial drin. Also, das sind auf jeden Fall die Möglichkeiten. Was ich aber trotzdem sagen muss, es hätte ein bisschen spektakulärer vielleicht auch sein können, das Finish. Also ich fand es ein bisschen flach insgesamt. Wie hast du das gesehen?
Ich fand es in sich schon schlüssig. Also weil die haben sich ja trotzdem, also der Fiend und Braun, haben sich ja vorher Bomben um die Ohren gehauen. Ne? Mit den ganzen Aktionen, die sie gezeigt haben. Und ich glaube halt auch durch diese Darstellung, dass nach dem Superplex der Ring in sich zusammenbricht, soll auch nochmal zeigen, okay, die sind gerade beide im Eimer. Und dass es dann eben diesen Low Blow gibt, klar, der passt. Und wir alle wissen auch aus vergangenen Matches, so ein Roman Reigns Spear, der ist sehr effektiv gegen jeden.
Das stimmt.
Von daher mochte ich es auch. Also ich fand es dann auch wieder geil, dass er dann nicht noch irgendwie den Superman-Punch zeigt oder sowas. Sondern Low Blow, Spear, fertig. So, das ist, ja. Ich fand es dann doch irgendwie rund. So, weil es
ging um diesen Moment. Übrigens.
Bitte? Genau, und kein Uhr. Genau, auch kein 3-2-1 Claymore. Und
genau. Also alles, was irgendwie hier Babyface-ähnlich sein könnte, alles, was einen zuschaueresken Wiedererkennungswert hat, wo man irgendwie da mitmachen kann, mitjubeln kann, mitrufen kann, ist alles hier einfach komplett gekillt worden. Stattdessen haben wir hier den aggressiven Roman. Ich fand das Match an sich nicht besonders. Ich fand's. Nee. Ne? Aber ich fand den Kampf beim SummerSlam schon nicht besonders geil. Jetzt hier war dann eben Roman eindeutig die Hauptfigur. Und das war dafür gemacht, dass er sich hier den Titel zurückholt, den er ja laut eigenen Aussagen nie verloren hat. Und das hat es ja auch so, hat er nie offiziell verloren. Ja, ich weiß, ich tue mich da so ein bisschen schwer, mit diesem Kampf zu bewerten, weil sie im Endeffekt ist es ja fast eher schon ein Segment gewesen, oder? Also ein segmentierter Titelwechsel.
Genau, es ging eigentlich nur um dieses Ergebnis. Also der hat auch wieder natürlich die Weichen für die Zukunft ganz krass stellt, aber auch wieder Fragen offen lässt, weil wir wissen jetzt immer noch nicht genau, was will uns ein Roman sagen. Wir wissen immer noch nicht, also wie kämpft er denn jetzt wirklich so? Was ist sein Gear und alles? Also
sehe ich sehr, sehr ähnlich. Also ich merke auch bei mir, dass es nicht nur noch diese blanke Pflichterfüllung ist, sich hier Raw und SmackDown anzuschauen, um quasi am Ball zu bleiben, sondern ich merke auch, dass ich denke wieder mehr drüber nach und ich habe wieder den Eindruck, da passiert wieder mehr, du hast alles gesagt, also die Storylines sind besser geworden, die Charaktere sind einige interessanter dabei, man macht hier wieder einiges richtig. Ich finde auch, dass der Thunderdome, auch hier hat man ja in dieser Episode quasi bei diesem Pay-Per-View so ein bisschen dran gearbeitet, dass man da auch noch so zusätzliche Effekte quasi eingebaut hat. Auch das trägt für mich ein bisschen dazu bei, dass da ein bisschen mehr großes Wrestling-Feeling langsam wieder aufkommt, um es mal so auszudrücken. Und man macht hier wieder mehr richtig als davor. Längst noch nicht alles, haben wir auch schon mal gesagt. Aber es ist eine durchaus positive, vorsichtig positive Entwicklung hier zu sehen. Und mit Roman Reigns, er musste hier in meinen Augen den Champion-Titel holen. Das ist seine Rolle. Dafür haben wir ihn doch gehasst. Und dafür hassen wir ihn jetzt auch weiter. Und jetzt ist er sogar noch der, der hier betrügt und belügt und alle Möglichkeiten, Winkelzüge ausnutzt. Also viel heiliger geht's nicht. Und jetzt haben wir einen Roman Reigns als Heel. Ich bin nicht 100% sold, wie man so schön sagt, was hier diese ganze Geschichte angeht. Aber ich bin noch interessiert genug, um zu sagen, da kann man noch mehr draus machen aus dieser Roman Reigns-Paul Heyman-Storyline. So. Und deswegen können wir vielleicht auch jetzt hier den Deckel drauf machen, also was hier Payback angeht. Also wie würdest du hier den Event bewerten und ja, wie passt der so insgesamt in die letzten Monate hier rein?
So generell muss ich sagen, er hebt sich schon von den letzten Monaten ab, weil dafür, dass es nur ein Payback war, hat es mir dann doch wiederum besser gefallen als, was war es irgendwie, Extreme Rules oder sowas zum Beispiel. Also da hat es zwar irgendwie spaßige Matches, ne?
Eye for an Eye.
Ja, aber also auch besser als ein Backlash. Und sind wir ehrlich, das Ding ist ja auch eigentlich halt, also es ist ja nur ein Payback, ne? Es ist ja eigentlich nichts Großes. Und auch so eine Woche nach SummerSlam, das hatte halt schon so ein bisschen SummerSlam Tag 2 Vibes, muss ich sagen. Und also mir hat hier bei weitem nicht alles gefallen. So gut, Kickoff-Show kann man immer so ein bisschen außen vor lassen, weil das ist halt eben nur die Kickoff-Show, ne? Also ich fand, am Anfang hatte man so ein bisschen so ein, ja, wie so ein Loch. Also die ersten drei Matches, die waren irgendwie okay. So Riddle gegen Corbin fand ich ja wirklich langweilig. Die waren halt irgendwie da. Also, was dann für mich noch heraussticht, war dann wirklich der Opener. Aber ab Baszler und Nia gegen die Golden Role Models war ich durchaus gut unterhalten. Und das musst du auch erstmal schaffen, finde ich.
Ich muss es schaffen.
Das musst du schaffen, mich jetzt erstmal so eine Stunde zu unterhalten. Also, dass ich jetzt nicht irgendwie so mal tanzt oder mal Gedichte erzählst. Und das ist irgendwie dann schon eine coole Leistung. Und wenn ich jetzt so aus dem Bauch heraus so eine Bananenwertung vergeben würde, würde ich jetzt schon sagen, so 6 würde ich dem Ding irgendwie geben, weil ich damit dann doch schon irgendwie über weite Strecken Spaß hatte. Und das Main Event dann auch wirklich weniger als Match, sondern so als großes Segment sehe.
Ja, finde ich ein bisschen viel. Ich muss sagen, dass mir persönlich hat der SummerSlam ein bisschen besser gefallen Und ich glaube, mit SummerSlam habe ich ja 5 gegeben. Das heißt, ich bin hier so bei 4 3/4 oder 4,5 oder so. Aber muss auch dazu sagen, dass hier einiges dabei gewesen ist, wo ich Spaß dabei hatte. Und aber auch einiges dabei, wo ich deutlich weniger Spaß dran hatte.
Deswegen, also 5,5, sagen wir.
Ja, also ich fand 6 finde ich ein bisschen viel. 6 ist dann schon für mich deutlich stärker. Ja. Aber so insgesamt, da, richtig, wie du es gesagt hast. Also es war ein Event. Wir haben doch im Vorfeld gesagt, boah, wird das ein Schnellschuss? Wird das einfach so ein typischer Übergangs-Pay-Per-View, wo eigentlich nicht viel passiert oder sonst irgendwas? Das war eine durchaus ordentliche Show. Das war über weite Strecken unterhaltsam. Ich finde, das Wrestling hätte man hier und da noch ein bisschen mehr betonen dürfen. Also da hat mir so, bei abgesehen von dem Tag-Team-Match, hat mir so der ganze große Ausschlag irgendwie nach oben gefehlt, was das angeht. Also da hätte man ruhig noch ein richtig starkes Wrestling-Match mit draufpacken können. Aber insgesamt war das ordentlich. Und um mal hier auch wieder die Community hier zu Rate zu ziehen, ich habe es wieder bei YouTube gemacht, ich habe wieder hier die Umfrage online gestellt und die ist im Vergleich zum SummerSlam ein bisschen verteilter, lustigerweise. Also hier ist es dann so, dass wir haben einen deutlich größeren Ausschlag in Richtung schlecht und geht so, mit knapp über 30%, aber zugleich auch wirklich eine recht beeindruckende Mehrheit über gut über 50-58% hier, die in Richtung sehr gut und okay gehen. Also auch deutlich mehr Leute, die sagen, mir hat der Pay-Per-View wirklich sehr gut gefallen. Und ich glaube, es gibt hier, es ist ein strittiger Pay-Per-View allein, weil es darauf ankommt, wie man eben den Main-Event bewertet und wie man diese Entwicklung bewertet, ob einem das gefällt oder nicht und ob es einen abgeholt hat. Aber ich bin auch dabei, dass ich sage, ich fand es eigentlich jetzt auch gefolgt vom SummerSlam, fand ich das zwei unterhaltsame Shows hintereinander. Und da muss ich auch mal so zurückdenken, wann es denn zuletzt gewesen ist, dass wir nicht irgendwie einen Punkt gesagt hätten, wo wir gesagt hätten, Mensch, hätte ich am liebsten abgeschaltet. Das hatten wir jetzt hier nicht, sondern das war alles in Ordnung.
Ja.
Also in Ordnung im Sinne von im Gesamtbild quasi. Also jetzt Baron Corbin gegen Matt Riddle war langweilig, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Aber so insgesamt kann man das in der Konstellation eben hier schon machen. Deswegen, also für mich ist es dann eher eine 4,5. Wenn SummerSlam eine 5 ist, dann ist das für mich eine 4,5. Du fandest wahrscheinlich jetzt Payback ein bisschen stärker. Kann ich auch mit leben. Aber trotzdem,
danke.
Auf dem Papier haben wir hier auf jeden Fall zwei gute und unterhaltsame Events hintereinander gehabt. Das kann man absolut so machen.
Genau. Ja, und jetzt darf man gespannt sein, was die nächsten Wochen bringen. Also wie sich unsere Meinungen ändern bis zur Preview von Clash of Champions. Da bin ich jetzt wirklich gespannt drauf.
Ja, das bin ich auch mal gespannt zu sehen. Damit schließen wir dann hier erstmal die Review zu Payback. Und Kai, du wirst noch ein bisschen was hier von deinem Roadtrip erzählen. Also nur ganz, ganz kurz und knapp. Du bist ja jetzt noch mal in Wrestling-Hochburgen unterwegs gewesen. Wir haben schon einiges angesprochen, hier Kutenholz. Wie war's? Also wie ungewöhnlich war es auch mal wieder Live-Wrestling zu sehen?
Also es war auf jeden Fall sehr schön, Live-Wrestling wieder zu sehen. Du hast auch gemerkt, dass auch die Wrestler wieder sehr toll fanden, vor Publikum aufzutreten, weil das ja auch eine ganz andere Art von Adrenalin ist, die du natürlich hast, wenn du merkst, meine Aktionen ziehen auch Reaktionen. Das war halt schon wirklich cool. Also gut, Kutenholzer wirklich am ADW, ne, komplett. Du bist irgendwie von der Autobahn abgefahren und dann nochmal irgendwie 30 Minuten über Landstraßen durch Dörfer. Ich habe auch so gedacht, so zu Tobi gesagt, ey, wenn das dann nachher hier dunkel ist, ne, das wird so Wrong Turn mäßig oder so. Irgendwann humpelt so einer über die Straße, wir überfahren den, gucken oben, sind dann weg und irgendwie wachen wir dann so mit nur einem Bein in der Hütte auf oder so.
Mit einer Niere in der Eiswanne.
Ja, genau, wirklich. Also es war schon alles sehr, sehr Dorf auf jeden Fall. Live-Wrestling zu sehen macht Spaß. So WXW muss natürlich, oder ist jetzt gerade so mitten im Umbau. Also wird sich jetzt zeigen, was so die nächsten Monate, Wochen, Jahre vielleicht auch bringen, ne? Weil du kommst halt aus so einem Karat-Wochenende irgendwie mit Mike Bailey gegen Bandido, ne? So. Und dann siehst du da also halt zwei Academy-Students gegeneinander oder sowas. Was ja auch Sinn macht, klar, ne? Das Leben ist nicht immer Schokolade. Also der Kontrast ist jetzt eben sehr krass, dadurch, dass keine Talents eingeflogen werden können und dass jetzt Academy-Talents sehr schnell prominent eingesetzt werden müssen, weil Talente immer schneller weggesigned werden. Hatte deswegen dann auch schon irgendwie meinen Spaß. Was ich aber ganz schlimm fand, und das muss ich auch ganz konsequent so sagen, war teilweise das Publikum. Weil so Kutenholz, wie der Name sagt, ist sehr Dorf, ne? Und wenn dann da auch so ich sag mal, wir alle wissen so, Kai so kam von YouTube, hat dann auch mal so Sachen gesagt, wie so behindert als Synonym für, wenn irgendwas schlecht ist, wo ich so meinte so, oh Mann, die Aktion ist aber behindert, also das ist Kacke. So, da haben auch Leute gesagt so, Kai, halt mal dein Maul, das sagt man so nicht. Habe ich dann auch gelernt. Und wenn dann irgendwie, wenn du mitbekommst, wie dann ganz viele in der Crowd um dich herum auch so bei einem Levani sagen so, ja, was das denn für eine Schwuchtel, das finde ich sehr schlimm. Ja. Und also da hatte ich auch dann irgendwie keinen Spaß oder sowas, ne? Und also auch irgendwie, das wurde ja davon irgendwie mit diesem XXL-Dinner oder sowas da mitgedingst oder sowas, ne? Und dann irgendwie dieser Besitzer davon, der wurde auch so leicht in die Show eingebunden, weil ich denke mal, das ist so eine lokale Berühmtheit, ja, der dann so eine Promo gegen Levaniel gehalten hat. Und dann wurde dann Levaniel mal so, ja, hier, du bist da so dick und sowas. Und dann auch sagt die, aber du hier in deinem schwulen Mäntelchen. Und ich sage so, yo, das sagst du halt in 2020 nicht mehr, mein Freund. Das ist auch irgendwie, aber das wurde da einfach so, ja, das hat er gemerkt, das wird da einfach so abgetan oder sowas. Mhm. Also weil ich habe dann auch irgendwie von Kollegen gehört, die dann in so einer Nähe von so einer größeren Männergruppe saßen, alles durch einen Haushalt, die dann wirklich im Match darüber geredet haben, warum sie Schwule nicht so toll finden. Und damit habe ich dann extrem meine Probleme. Und das fand ich auch wirklich nicht cool.
Kann ich nachvollziehen.
Das hat dann so ein bisschen einen Schatten über diese Show gelegt. Trotzdem natürlich muss man sagen, Live-Wrestling hat wirklich gefehlt. Das war echt toll mal wieder. Das war so hygienemäßig eigentlich echt gut organisiert. Du hattest immer zwei Stühle oder sowas, wenn du dann rumgelaufen bist. Maske auf, super, war wirklich echt gut. Auch so, ich muss auch sagen, ist auch eigentlich angenehm zu gucken. Wenn du so zwei Plätze hast und um dich herum dann viel Platz, das ist auch irgendwie angenehm und nicht so.
Das ist mal was ganz anderes im Vergleich zur Turbinenhalle.
Ich wollte gerade sagen, wenn du dich irgendwie so an Shotcut to the Top erinnerst, 30 Grad, stehst am Klo und immer reibt irgendwie mit jemand am Rücken lang oder so, das ist dann was anderes. Und auch so die Aufmachung, das war echt ziemlich cool. Das wird sich eben zeigen, wie dann WWE WXW natürlich, seine neuen Talente aufbaut. Da bin ich gespannt drauf.
Ja, kann man ja aktuell auch dann bei WXW Now, die neue Staffel von Shotgun, kann man sich da anschauen, was da aktuell heranwächst. Es ist eine riesengroße Umbruchphase, muss man ganz klar so sagen. Und es ist natürlich nicht mehr das, oder aktuell nicht dieses ganz große Star-Spektakel, was wir noch vor einigen Jahren gehabt haben, wo wir dann einen Walter und einen Ilja und von mir ist auch ein Bones und ich weiß nicht, wem wir es alle noch irgendwie gehabt haben. Das ist schon eine ganz andere WXW, die jetzt hier aus der Corona-Krise quasi hervorgeht. Und ich bin auch neugierig, ob man den Kader dann, wenn es wieder möglich ist, noch mit mehr Talenten aus England beispielsweise irgendwo verpflichtet und aus Irland und ich weiß nicht was noch alles, dass man da den Kader noch weiter aufstockt, weil da fehlt auch ein ganzes Stück an Erfahrung, das muss man auch sagen. Und gerade die Richtung Main-Eventer mit Kader, da merkt man das, da fehlt einiges irgendwo. Ja, auf jeden Fall eine Umbruchphase, aber ich finde es schön, dass es quasi erstmal wieder Live-Wrestling gibt. Die GWF veranstaltet ja auch wieder, also so langsam erwacht so das deutsche Wrestling auch wieder so ein bisschen aus dem Corona-Schlaf und ich hoffe einfach, dass das so weitergeht, weil auch wir hier, das Wrestling Europa braucht auch Deutschland als Standort irgendwo und wir haben gesehen, wo auch Talente aus der WXW oder generell auch aus Deutschland, wo die hinkommen können. Und es ist auch eine spannende Entwicklung und ich bin auch da neugierig, wie es eben weitergeht, auch wenn das Produkt aktuell nicht ganz so star-stacked ist, wie es sonst schon mal gewesen ist. Aber es kann sich ja alles wieder entwickeln. Also mal sehen, was da noch hochkommt. So, Kai, haben wir noch was? Willst du noch was zu WWE Payback sagen, zu irgendwas anderem?
Nö, ich bin erstmal zufrieden und bin wirklich gespannt auf heute, / morgen. Und auf Freitag / Samstag.
Genau so sieht's aus. Dann mit Raw und SmackDown, die dann laufen. Bei uns hier im Programm geht's dann ja zum Wochenende weiter. Da haben wir dann am Sonntag die Review zu AEW All Out. Die Preview dazu haben wir am Freitag, eventuell am Donnerstag, aber wahrscheinlich eher am Freitag bei uns auf Patreon und auf Steady. Dort gibt's auch das Magazin natürlich und noch einigen Content mehr. Wenn ihr da vorbeischaut, da gibt's dann einiges, wenn ihr uns unterstützt, ist das wundervoll. Und ich sage an der Stelle jetzt auch wieder Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast am Sonntag. Mach's gut, tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.